Dies ist ein Cold Opener. Jetzt habe ich gerade eine lustige Geschichte aus meinem privaten Leben erzählt. Und ihr habt alle gelacht.
Oh. Alter, oh, fantastisch, fantastisch. Das gibt's nur von Albatros.
Dankeschön.
Ja, Dankeschön.
Das ist, und das dann mit dem Fuß da. Ne?
Ja. Ich glaube, das war das Highlight des Jahres.
Und jetzt habe ich noch mal einen Gag aufgesetzt, der aber sau unlustig und viel zu asozial war. Und jetzt hat Jonas was gesagt, was noch dümmer war.
Klassischer Jonas!
Das wäre so ein
so kennt man ihn.
Typischer Cold Opener. Bei Cinema Strikes Back.
Ja. Warum sagt man eigentlich, warum ist immer alles so englisch? Warum kann es nicht Kaltöffner heißen?
Ja.
Wir sind hier in Deutschland.
Sagte Jonas von Cinema Strikes Back.
Ja,
ich Kino schlägt gesagt, zurück. Kino schlägt die neue zurück. Brille, Leute.
Ja, das was ist mit Jonas. Der Intellektuelle.
Jonas
ja.
hat eine neue Brille.
Nikolas Jönding Refn.
Wir haben da noch nicht häufig genug darüber geredet.
Nikolas Jönding. Oh Gott.
Nikolas
Winding Ressel.
Ja, oh, stimmt. Oh, stark. Stimmt.
Ja, ja.
Ja. Ja.
Der hat das alles hat. Abgeguckt bei mir.
Oder Prinz Pi.
Oh, ne, bitte nicht.
Der macht ja jetzt so Wohnungsführung.
Nee, so Haus.
Nee,
Haus.
Ja, der ist Haus.
Der macht geworden.
Ja, der ist so ein reicher Kleinstadt.
Glaubt ihr, dass Prinz Pi ernsthaft die Zahl Pi bis wohin kann er
denn? Warum reden wir über Prinz Pi?
Ja, weiß ich nicht.
Aber früher hieß er Prinz Porno, oder?
Ich habe keine Ahnung.
Er ist doch früher Prinz Porno, oder?
Ja, ganz früher. Aber ja, herzlich willkommen beim Kino schlägt zurück. Dem Podcast für alle Leckermäuler da draußen, die gerne auf kleine Filmküchlein stehen.
Meinst du das Redeformat, nicht der Podcast?
Das Redeformat, ja. Genau. Und ganz viele tolle serielle Formate genießen, die auf Streaming-Plattformen oder auf wie übersetzt man Streaming?
Projektionsplattformen.
Projektionsplattformen.
Ja. Projektionslichtspielplattformen laufen.
Ich finde schön, was ich hier in der Welt
verrückte
ausgelöst
Idee.
Habe.
Verrückte Idee. Wir versuchen, diesen gesamten Podcast ohne englische Begriffe auszukommen.
Ich bin raus.
Ich bin auch raus.
Ich bin schon mit dem Wort okay gescheitert.
Nee,
aber es gibt ja manche Wörter, die es in den
Fun Buchstaben fallen.
Oh nein.
Spaßfakt.
Es gibt zwei, ich habe das letztens noch erst nachgelesen, die zwei Wörter, die in allen Kulturen und allen Sprachen bekannt sind auf der gesamten Welt.
Okay.
Zwei Wörter. Das erste, das bekannteste Wort auf der gesamten Welt, das quasi von Europa über Asien bis Australien quasi jeder kennt, ist okay. Mhm. Und das zweite, und jetzt kommen wir wieder zum Thema Kapitalismuskritik, Coca-Cola.
Oh. Ja,
krass, traurig. Ja, aber bestimmt nicht überall, weil es gibt ja dieser eine Tribe, der noch
Ein Stamm.
Oh, das ist so schlimm. der noch nicht das Licht der Welt
ein unentdeckter hat. Stamm.
Danke, ja. Ich rede jetzt auch voll in Hieroglyphen, weil ich keine Anglizismen verwenden kann.
Ja.
Ich würde sagen schon.
Kennt ihr das?
Gleich.
Also ich bin dafür. Also erstmal ist es ja schon sehr besonders, dass wir zu fünft hier sprechen. Ich bin wirklich dafür, dass wir es mal versuchen durchzuziehen als Gag. Okay. Als Spaß! Als Scherz.
Aber ich finde es so lustig, dass ihr damit jetzt auch gerade Probleme habt.
Wir sind hart am strugglieren.
Das soll ich nämlich auch erst sagen.
Nee, wir haben gestern Xena und ich, wir waren gestern mit noch ein paar anderen Leuten in Nosferatu, aber in der deutschen Version, und da haben die das auch so ein bisschen angepasst, die Sprache.
Ja.
Da war da nicht von dem Vertrag die Rede, sondern von dem Kontrakt.
Oh,
Kontrakt.
Wirklich.
Bitte gehen Sie in Ihre Zimmer und rekreieren Sie.
Ich fand das den mega Kontrakt. Geil, weil ich muss sagen, ich will ein Lob für diese Synchro aussprechen.
Ja.
Die war richtig gut und passend. Und ich fand das auch lustig, weil da wird ja auch teilweise Rumänisch geredet, und mein Papa kommt ja aus Rumänien, und es gibt so ein Schimpfwort. Tut mir leid, das muss ich jetzt sagen.
Also
es heißt so, du tätst im Paschele Mötti. Es heißt so, fick deine Mutter bis Ostern. Und das haben die einfach eins zu eins so übersetzt. Weil das sagt so ein Dude im Reinkommen. Ich war schon so auf Englisch, weiß so, ist das das? Und dann haben die es so eins zu eins übersetzt. So in den Untertiteln stand einfach so, fick deine Mutter bis Ostern.
Sag bitte nochmal das Rumänische.
Du tätst im Paschele Mötti.
Aber ist das dann auch so, wenn du das so einen Tag nach Ostern sagst? Ist das der worst date, zum das zu sagen? Der worst, was sag ich denn hier? Oh, ist das der schlimmste Tag, um das zu sagen?
Ich liebe diese kreativen Flüche. Es gibt auch auf Türkisch zum Beispiel Babanın canını sıçayım. Jonas Stream, irgendwie sowas. Das heißt, ich scheiße auf die Seele deines Vaters.
Das ist schon. Ja, ist so geil, weil es ist auch immer so kirchlich. Weil es ist ja so, das ist die schlimmste Beleidigung. Ja.
Einfach, nee, das Mutter oder Vater.
Nee, das geht immer. Es gibt doch die ukrainische Beleidigung, die heißt, ich ficke die erste Reihe deiner Beerdigung.
Ja. Die erste Reihe deiner Beerdigung.
Wow.
Das ist ja auch eh alle
gibt's sagen. Gibt es im Deutschen auch so ein Porno, so in so eine Kerbe schlägt? Nee. Mir fällt jetzt gerade nichts ein. Also fick deine, Mutter jetzt halt.
Ja. Ja. Das war's.
Das war's.
Bieten wir das eigentlich alles?
Wahrscheinlich.
Nein.
Nein. Das bleibt drin.
Das ist Jugendsprache.
Piepen wir das eigentlich alles?
Prinz Porno hätte es so gewollt.
Was wir nicht piepen, sind die Serien dieses Jahr, weil über die reden wir nämlich in diesem Podcast. Aber nicht so klassisch toplistenmäßig, weil Jonas und ich haben ja schon einmal einen Podcast gemacht über unsere Toplisten.
Ein was?
Eine richtig gute Liste, genau.
Und, eine Redeformat. Aber
bei einem was?
Ein Redeformat.
Genau. Ja. Audio. Audiogespräch.
Ja. Da waren nur wir beide dabei, weil Jana hat ja keine Ahnung, ne?
Das ist ja richtig.
Und trotzdem sind wir dann heute zu fünft hier. Und wir haben uns was Cooles überlegt. Wir reden über.
Was?
Nee, cool ist ein deutsches Wort. Das ist eingedeutscht. Es ist ein kühles Wort.
Ein nettes Wort.
Ich will nicht zu pedantisch
werden. Genau. Und zwar reden wir über große Überraschungen und Enttäuschungen.
Aber das will ich trotzdem auch noch mal kurz gesagt haben. Es ist schon so, dass hier an diesem Tisch Xenia und Jonas die Serienmäuse sind.
Ja, absolut. Ja.
Und Lennart, ja. Marius und ich haben, glaube ich, in diesem Jahr relativ. Also bei mir ist es, ich kann von mir sprechen, ich habe wirklich nicht viele Serien geguckt dieses Jahr.
Ich auch nicht. Ich habe ein paar Highlights. Filme konzentriert. Das Ding ist, die beiden gucken die auch immer zuerst und dann kommt so, ah, die ist nicht so gut, dann spare ich mir den Spur. Dann spare ich mir das halt auch komplett. Ja, ja, ist absolut. Halt so.
Und dieses Jahr haben wir das leider sehr oft sagen müssen.
Ja.
Das fand ich auch in großen Sachen, aber dazu kommen wir gleich.
Das Serienjahr lief anders als gedacht. Allerdings sowohl ins, also vor allem ins Negative, einige Serien haben einfach enttäuscht, aber es gab auch ein paar Überraschungen, die, glaube ich, niemand auf dem Schirm hatte. Und die stellen wir heute vor. Nach dem Intro.
Nach dem was?
Nach der Einführung.
Nach dem Prolog.
Nach
dem Vorspiel.
Intro ist genauso deutsch wie Prolog.
Sorry, aber.
Ja.
Und dann cool, ne? Also.
Ja.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ja, heute geht's ja um die Überraschungen und Enttäuschungen dieses Jahr und wir haben das alles ein bisschen spannender noch für euch vorbereitet. Und zwar werden wir über 5 Überraschungen und 5 Enttäuschungen sprechen. Und dann,
was war das?
Quasi ja,
ich,
von der,
also, was hier teilweise als Enttäuschung kategoriert wurde, bin ich eh auch komplett anderer Meinung, aber darüber können wir ja gleich sprechen.
Das ist brisant.
Und es wird
hört her.
Bis zum Ende des Podcasts, es wird immer spannender und spannender, weil am Anfang haben wir so die, ja, es war so okay enttäuschend, bis so, oh nein, es
nein,
war,
das ist, es war jetzt nicht schlechter, als es wird. Es fängt schon direkt mega spannend an, finde ich.
Okay. Aber es wird immer spannender. So,
ja.
Also bleib bis zum Ende dran.
Auf jeden Fall.
Das heißt, am Ende gibt es die Hochpunkte und Tiefpunkte dieses Serienjahres für euch.
Ja. Der Höhepunkt.
Das ist eine richtige Achterbahnfahrt der Gefühle. Ja.
Und lass uns doch erstmal über eine Enttäuschung sprechen, eine Mini-Enttäuschung, wo ich mich direkt schon mal rausziehen kann, und zwar Arcane.
Leute,
achso, ich dachte, das ist Jonas.
Auf welchem Planeten kann man da, also wirklich, ich lese hier in dem Skript, das Jonas vorbereitet hat, Enttäuschung Nummer 5, Arcane.
Da würde ich auch nicht mit,
also bitte.
Enttäuschung ist, also ich habe immer in meiner Kritik gesagt, dass ich enttäuscht bin über das Ende, aber ich bin, das Ding ist, Arcane hat mit der ersten Staffel, nein, das Ding ist, Arcane hat mit der ersten Staffel wirklich für mich so eine 10 von 10 vorgelegt und das geht auch eigentlich weiter mit der zweiten Staffel und erzählt diese Geschichte eigentlich perfekt aus, ist dann aber im dritten Akt einfach zu sehr gerusht, dass
was?
Ich mir gewünscht hätte.
Ja, überstürzt, aber ich weiß, was du meinst, ja.
Ich würde nicht.
Ich stimme da durchaus zu, aber ich finde, das ist Meckern auf allerhöchstem Niveau bei dieser Serie, bei der ich auch die zweite Staffel überragend finde. Mhm. Auch es ist eine Serie, die wirklich jeder nachgeholt haben sollte, egal ob man zu Animationsserien, wie man dazu steht. Und vor allem, egal ob man jetzt League of Legends kennt oder nicht.
Ja, also, worum geht es denn eigentlich so ganz grob?
Viel Spaß,
also, es ist eine Dampf- Punk-Geschichte. es ist eine Geschichte, die in einer Steampunk-Welt stattfindet und das ist eine Geschichte über Revolution, auch über eine Stadt, die Piltover, die zwei verschiedene Schichten beinhaltet und es geht auch so um das Auflehnen gegen die Gesellschaft und da drin verortet sind verschiedene Figuren, die ja gegeneinander kämpfen.
Es geht ja eigentlich auch um so die
Magie.
Genau, oder die Geschichte von zwei Schwestern und wie sie sich über die Jahre hinweg verhalten zueinander. und auch um so die Figuren, die ja auch teilweise aus den Spielen kommen. Und ich habe zum Beispiel die Spiele oder das Spiel nicht gespielt. Und ich fand aber trotzdem das richtig krass, weil ich mich so schnell in die Welt verliebt habe. Also ich habe so die erste Staffel jetzt auch vor der zweiten Staffel erst geschaut. Also ich war jetzt leider 2021 nicht bei dem ersten bei dem ersten Hoch nicht dabei. Und ich hatte auch meine Probleme, weil ich bin nicht so ein riesiger Steampunk-Fan. Mhm. Und ich komme ja aus der Fantasy-Ecke und jedes Mal, wenn es dann da so, ja,
aber Magie, die geben sich ja manchmal die Hand.
Die geben Steampunk sich manchmal die Hand, Fantasy. Ja, genau. Und ich, deswegen habe ich erst gedacht, das ist nichts für mich, aber der Artstyle ist so unglaublich kühl. Dass mich
der Kunde. Arztteil und dann
das Beste aus beiden Welten.
Leute, ich habe hier Probleme, okay, mit diesem Vorhaben von uns. Der Kunststil ist sehr schön.
Der ist außergewöhnlich schön.
Außergewöhnlich. Ja, und ich fand aber auch, dass die zweite Staffel mich ein bisschen enttäuscht hat, deswegen würde ich mich da an Lenny anschließen.
Aber das ist keine Enttäuschung.
Es ist keine Enttäuschung insgesamt. Ja. Genau, weil es
deshalb
wäre
trotzdem ist es ja auch auf Platz 5. Ja, ich stimme ja auch zu, dass die zweite Staffel nicht so gut ist wie die erste, aber ich fand immer noch die zweite Staffel äußerst überragend. Man muss vielleicht noch zu der Handlung noch dazu sagen, das habt ihr so ein bisschen außen vor gelassen, es ist ja eigentlich wie so eine Art dualer Stadtstaat, in dem es genauso wie bei Metropolis zum Beispiel, um auch die das schmackhaft zu machen, Marius, es gibt auch ein Unten und ein Oben. Also es gibt mit Zaun, wie auch immer man das ausspricht, gibt es halt die quasi die Unterschicht, die halt wirklich auch unten lebt und Piltover, das ist halt die Oberschicht, die halt oben lebt und die Schwestern werden auch aufgeteilt. Und,
ich habe auch gehört, dass ein Prequel noch dazu kommt und das heißt Zaun of Interest.
Genau, das ist korrekt. Wow. Und dann gibt es das Sequel, The Piltover of Interest, ja, genau. Yeah. Ach, Jonas.
Ich glaube aber, was das Enttäuschungsniveau hier angeht, ich glaube, da kommt heute noch eine Serie, wo das ähnlich ist, wo hohe Erwartungen da waren, wo dann eher enttäuscht worden ist. Mhm. Obwohl wir alle außer Lenny, glaube ich, hart enttäuscht worden sind. Mehr oder weniger.
Aber mich schmerzt es so ein bisschen, auch bei der zweiten Staffel von Arcane, in irgendeiner Form von einer Enttäuschung zu sprechen.
Nein,
ich stimme zu, dass es Aspekte gibt an Staffel 2, die auch ich nicht hundertprozentig gelungen finde. Aber also, wenn das Niveau ist, aber auf dem wir hier...
Die würde trotzdem immer noch in meiner besten Liste
total sein. Genau, das würde ich nämlich umformulieren. Ich glaube, es ist eine der besten Serien des Jahres. Aber im Vergleich mit der Serie insgesamt, beziehungsweise dem der ersten Staffel, könnte man von einer minimalen Enttäuschung sprechen.
Ich finde es schade, weil das Potenzial ja da war, nochmal die erste Staffel zu übertreffen. Und ich finde auch, das große Manko war, dass die Elemente zwar gut waren, die man umsetzen wollte, aber dass das Ende dann eben zu gehetzt war. Also dass es so ein bisschen sich angefühlt hat, als müsste man vor dem Finale noch so 2 Folgen reinquetschen, um viele Dinge besser zu erzählen, damit man mitkommt und damit dann auch so die Figurenentwicklungen sich so besser entfalten konnten. Also das war so meine Perspektive. Ich fand auch dann teilweise einzelne Figuren, zum Beispiel Mel oder Ambassador, fand ich so leicht unterentwickelt.
Heimerdinger
auch. Und die wurden so ein bisschen beiseite gewischt, die ich so voll gerne gesehen habe in der ersten Staffel und mitverfolgt habe. Ja, aber trotzdem würde ich auch sagen, es ist mehr keiner vom Niveau.
So ein häufiger, das war unter deiner Kritik, da hast du es ja ausgeführt, da war ein häufiger Kommentar, das musste man doch so schnell erzählen, um das alles da irgendwie reinzukriegen und sowas. Und da wurden verschiedene Argumente gefunden und ich habe mir die alle durchgelesen und dachte mir bei jedem, nein, das muss man nicht so erzählen.
Staffel 3, ne?
Ja, eben, also ich mein, hätte man
anders. Das ist eine Serie.
Total, aber ich meine, rein theoretisch ist es löblich, dass die Leute dahinter sich gedacht haben, okay, wir wollen nur zwei Staffeln erzählen, wir wollen das nicht unnötig ausschmücken und wirklich da die Kuh melken. Aber trotzdem ist manchmal mehr auch mehr.
Die zweite Staffel hat ja so eine Größe. Also die erste Staffel ist ja richtig geerdet, finde ich, von der Erzählung. Und die zweite Staffel, da geht es halt dann ums große Ganze. Und ich muss sagen, wenn man sowas anreißt, dann muss man es halt auch richtig erzählen. Also da muss man halt auch dann das Fläche haben. Sorry, ich versuche hier mein Vokabular plötzlich zu erweitern mit anderen deutschen Wörtern. Ja, genau. Und was ich aber fand, dass dann dem nicht Genüge getan wurde. Also einfach, das war dann so ungenügend. Ich habe irgendwie am Ende gedacht, okay, das habe ich selten, dass ich mir mehr erhoffe von Serien, weil ich bin dann immer, okay, macht lieber nur eine Staffel oder macht lieber nur zwei Staffeln. Und bei Arcane ist das seit langem bei mir wieder so, dass ich bin, 3 Folgen, 4 Folgen mehr und das wäre rund gewesen.
Ich möchte aber trotzdem dennoch sagen, dass ich auch die zweite Staffel von Arcane wirklich großartig finde. Das insgesamt alles in allem eine grandiose Serie ist Und ja.
Vielleicht ist es ja jetzt die Enttäuschung, dass es zu Ende ist.
Ja, ich glaube auch, ich bin auch enttäuscht, dass es zu Ende ist. Ja.
Das ist sehr schade.
Ich hätte gern mehr noch.
Aber ich habe irgendwie gehört, ich weiß nicht, ob das so bestätigt wurde, weil das habe ich jetzt leider nicht.
Weitere Serien.
Genau, das ist so über Noxus zum Beispiel eine Serie
gegeben. Sound of Interest.
Vielleicht Mel wieder vorkommt.
Also,
Jonas,
also, biegen und brechen wird der Witz reingedrückt.
Genau,
please, bitte. Nein, also ich glaube, dass wir noch sehr viel aus der Welt von League of Legends sehen werden. Der Liga der Legenden.
Ja.
Und ich bin sehr gespannt, wenn es auf dem Niveau weiterhin gemacht wird.
Unbedingt.
Und vor allem mit Fortiche, mit diesem Animationsstudio, das wirklich so grandiose Arbeit leistet.
Ja, die wirklich da mit 15 Leuten oder sowas angefangen haben und dann dieses Musikvideo für Riot Games gemacht haben. Für
Aufstandsspiele.
Aufstandsspiele, genau. Und dann jetzt halt eine Firma sind, die aus 300 Leuten besteht und jetzt auch wirklich weitere Serien und so weiter noch entwickeln. Und ich finde es einfach absolut beeindruckend, dass das, also was für eine Erfolgsstory das ist, Erfolgsgeschichte. Und deswegen bin ich sehr angetan von dieser Serie. Will nur noch einmal sagen, ich werde nie ein Freund vom Musikeinsatz dieser Serie sein.
Ich schon.
Ich bleib dabei.
So. Das hat mich am Anfang auch sehr rausgehauen. Also so gerade am Anfang der zweiten Staffel jetzt mit so diesen. Nach dem Intro kam immer so ein Spieler, wo es so krass, diese Hyperstilisierung, kann man das so nennen, also wirklich so schnelle Schnitte und dann mit so einem Popsong. Ich finde, das ist eher was Musikvideomäßiges. Also ja, man kann da Elemente oft, ja auch mit inkorporieren, aber
Das stimmt, man könnte da natürlich wieder argumentieren, dass es so zu der Welt von League of Legends passt.
Es ist aber halt auch was ganz Subjektives. Bei total, mir ist es, trifft halt einfach nicht meinen Musikgeschmack.
Das kann ich verstehen, halt aber ich finde die Songs hauen. Die Lieder hauen.
Die klatschen.
Meint ihr? Also der Song von Heimerdinger auf jeden Fall.
Ja, der auf jeden Fall. Ja.
Meint ihr, irgendjemand schaut diese Serie und denkt sich, oh ja, das gefällt mir, jetzt möchte ich das Spiel dazu spielen und ist dann enttäuscht?
Ja, ich glaube, das gibt's. Das gibt's definitiv. Es ist auch, ich sehe auch, auf Reddit habe ich das sehr oft gesehen, auf ich las es, habe ich sehr oft gesehen, dass Leute, die aus der Spiele-Ecke, aus der Gaming-Ecke kommen und League of Legends-Fan sind, die, also League of Legends Fanatiker, die kritisieren die Serie für, weil es gerne Gesundheit. Weil es kanonisch mit diversen Elementen aus der Serie, aus den Spielen auch bricht.
Okay.
Und das wird dann irgendwie oft kritisiert und dass damit angeblich so dieser Gesamtkanon kaputt gemacht wird. Und das, also ich kann das nicht nachvollziehen, aber also es gibt auch Hass aus der Ecke,
Ich bin kein LOL-Spieler, aber es ist doch ein Turm-Verteidigungsspiel, oder?
Nein, es ist ein sogenanntes MOBA.
Ein MOBA, ja.
Mit Lanes, also mit Wegen,
Pfaden,
genau.
Genau. Das so ein bisschen durch.
Sowas wie Dota. Apropos MOBAs, wisst ihr, wer, glaube ich, auf den diversen Bahnen sehr gut wäre in einem MOBA? Die Stalkerin aus Rentier Baby, weil sie dich verfolgt bis zum geht nicht mehr.
Das stimmt, das wäre
meine perfekte Überleitung heute. Wir haben nämlich als Überraschung dabei und ich glaube, die Serie hat für eine gigantische Welle der Euphorie gesorgt auf dem gesamten Erdball, denn Rentier Baby von und mit Richard Gadd ist ein voller Erfolg gewesen. Und ich glaube, Anfang des Jahres hatte diese Serie niemand auf dem Schirm. Ich frage direkt mal Jonas, war das in unserem Video der kommenden Serien?
Asche über mein Haupt, nein.
Ja.
Aber es war eine Überraschung im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, deshalb. Ne, deshalb konnten wir jetzt dieses Video machen. Ah, hab ich gut gemacht.
Ja, Rentier Baby kam raus im April auf Netflix. Das waren gerade mal 7 Folgen über einen erfolglosen Komödianten, einen Stehauf-Komödianten, der in einer Kneipe arbeitet als Wirt und Getränke verteilt, aber eben eigentlich lieber im Comedian-Bereich arbeiten würde. Eines Tages kommt ich nenne sie mal mysteriöse Kneipenbesucherin, die sich an die Theke setzt und etwas bestellen möchte, aber kein Geld hat. Und er aus Mitleid, sie sieht am Boden zerstört aus, gibt er ihr einen Tee aus. Ich glaube, es war ein Tee. Und sie verguckt sich in ihn. Und nicht nur das, sie wird regelrecht besessen von ihm und beginnt ihn zu verfolgen und wird quasi sein
Schatten.
Das ist das bessere S-Wort. Das ist die Serie.
Ich habe die Serie nicht gesehen und deswegen wollte ich mal fragen, ich habe schon sehr viel im Internet gelesen, die ist sehr starker Tobak, stellenweise. Mhm,
ja.
Also es geht sehr um mentale Gesundheit und
weil nicht nur sie ist so so krass unterwegs, sondern auch er. Also er steigert sich auch immer weiter rein und will halt so rausfinden, was ist eigentlich mit ihr los? Was ist mit ihr, dass sie so ja, ist, wie sie ist?
Nicht nur das.
Und er will halt auch immer so nett zu ihr sein. Und deshalb, diese Situation eskaliert immer weiter, weil er halt nicht irgendwann mal sagt so, hey.
Nicht nur das. Also es ist halt, auch bei ihm so ein seltsames Spiel, weil er auch die Aufmerksamkeit genießt. Und gerade wenn du dann so jemanden hast, der dich halt wirklich in den gesamten Tag lang verfolgt und auch mit, ich weiß die Zahlen nicht mehr, aber irgendwie mit 500 Nachrichten am Tag bombardiert. Und er schafft es auch nicht, sich zu lösen, weil sie auch bei ihm so ein gewisses Loch füllt. Und das ist halt, also in seiner Seele, das war jetzt nicht sexuell gemeint, und das finde ich schon sehr faszinierend mit anzusehen. Das ist wie so ein Autounfall, der sich so langsam entwickelt. Man kann da auch nicht weggucken. Also mich hat die Serie komplett gekriegt, ja.
Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich hatte so zwischendurch, er hat mich so genervt. Ich war immer so ein paar Mal kurz davor, die Serie abzuschalten, wenn ich mir gedacht habe, wie kannst du so reagieren? Aber die Serie schafft es auch, das dann zu erklären, so seine Hintergrundgeschichte, was mit ihm passiert ist, seine Psyche zu erforschen und so im Großen und Ganzen war das eine tolle Serie.
Okay, also sie geht gut mit dem Thema um. Ist jetzt nicht wirklich so, dass die irgendwie das alles so sehr plakativ darstellt.
Ich finde, es ist ein bisschen anfechtbar. Also ich glaube, es ist dadurch, dass es so ein persönliches Tagebuch eigentlich so ein bisschen ist von ihm und auch die Serie sehr ehrlich das handhabt. Also es ist so, das zeigt es halt eben nuanciert und versucht es eben nicht zu entschuldigen, sein Verhalten. Und ich glaube, das war für mich so der Hauptpunkt, wieso, weil ich auch viel über das Thema nachgedacht habe. Also wie stellt man zum Beispiel auch so sexuellen Missbrauch dar in Serien und wie versucht man das auch so allumfassend darzustellen? Weil ich glaube, immer wenn du also eine Stimme hast, die dann auch durch eine Stimme in der Serie auch vorkommt und er spricht das halt alles ein und da sind auch manchmal echte, stellenweise echte E-Mails von ihr mit bei und sowas und Nachrichten, die sie ihm geschickt hat. Und ich finde, dass, genau, er macht sich halt sozusagen so sehr nackt in der Serie und du kriegst es halt mit und findest das automatisch faszinierend. Und ich glaube, dann für diese Verhältnisse, finde ich, hat er das auch gut geschafft, auch ihn jetzt nicht mega sympathisch zu machen, sondern einfach so wirklich, man merkt, dass es so aus einem Platz in seinem Herzen kommt, der ehrlich ist. Und ich finde, das macht die Serie so einzigartig, weil ich finde doch, dass man das selten sieht, dass so ein Thema so roh.
Ja,
so roh dargestellt wird.
Ja, und gleichzeitig fand ich sie halt auch einfach spannend. Also ich konnte wirklich auch nicht ausschalten. Ich glaube, ich habe die in einem Rutsch durchgeguckt. Und von daher, also von mir gibt es eine riesige Empfehlung für Rentier Baby. Ich mochte die Serie sehr. Und Richard Gadd ist fantastisch in der Rolle. Und
Jessica Gunnings auch.
Also ja, die, absolut. Das Ganze basiert
und Nava, auf einem und Nava Mau. Darf man nicht vergessen.
Ja.
Sie ist auch fantastisch.
Das Ganze basiert ja auf einem Stück, das er quasi geschrieben hat und selber gespielt hat und hat dann wahrscheinlich Netflix entdeckt. Und das
war also so ähnlich wie eine Geschichte wie bei Phoebe Waller-Bridge und Fleabag. Das ist auch so.
Ja, es gibt durchaus Parallelen zwischen den beiden Serien, ja.
Woher kommt der Titel des Ganzen? Weil ich würde sagen, ist das eine Weihnachtsserie?
Nein.
Das kam ja auch im April raus, deswegen aber woher?
Das ist eine gute Frage.
Nennt sie ihn nicht so?
Das ist doch ihr Spitzname.
Jetzt nennt ihn Baby Reindeer.
Ja. Also, dass der Spaß an der Serie ist auch so ein bisschen also ein Faszinosum der Serie ist, wie die Nachrichten von ihr auch immer verfasst sind. Die werden auch oft eingeblendet. Und das ist schon teilweise auch sogar, also da bleibt ihr das Lachen so ein bisschen im Halse stecken. Und sie schreibt halt auch die ganze Zeit, also jede Nachricht endet mit, ich muss es zitieren, das ist jetzt Englisch, es tut mir leid, sent from my iPhone. Ja. Und das ist sogar dann regelmäßig so, irgendwann fängt sie halt an, also sie hat halt, schreibt mit super vielen Rechtschreibfehlern, irgendwann stehen da so, sent from Iphone oder sowas.
Oder einfach nur Iphone.
Oder einfach nur, genau, einfach nur Iphone. Und du merkst halt, okay, sie selber schreibt, jetzt sind da wirklich jede der 500 Nachrichten, die sie also am Tag schickt, schreibt sie unten, sent from my iPhone.
Das automatisierte eigentlich, ja.
Ja, das ist schon eine sehr sehenswerte Serie. Ja.
Aber auch Inhaltshinweis haben wir schon mal gesagt, aber es ist auf jeden Fall harter Tobak.
Okay. Ist jetzt keine gucke ich beim Essen.
Man denkt, es geht
eine ernsthafte Serie.
Aber es ist hart.
Aber es ist auch schon lustig noch dabei.
Ich fand sie eher auf der Drama-Seite. Okay. Jetzt nicht unbedingt, also ich habe sie mir jetzt nicht angeschaut, weil ich laut gelacht habe.
Hat es dieses Feeling von drei Werbeschilder draußen in
Ebbing, Missouri?
Ja. Also dieses Lachen und dann der Schlag in die Magengrube.
Ich fand, dass der Film ist definitiv lustiger.
Also okay.
Ja. Man sieht auch so Stand-up-Auftritte von ihm und die sind halt auch nicht besonders witzig. Und dann merkt man auch so, deshalb ist er erfolglos.
Ja. Okay, das könnte auch eine deutsche Serie sein.
Der ist hier, der ist wie Möhrenkopf, falls ihr den kennt, der in Las Vegas auftritt. Carrot Top, der Komödiant, der nur mit so Gimmicks arbeitet. Mhm. Gimmicks.
Ja, der zieht einfach Spielzeug. Nur so, ja. so Hüte auf. Oder okay. Ja. Also, dann, ja, aber es geht ja auch darum, dass er so eine gescheiterte Persönlichkeit
ja.
ist.
Ja, das klingt super mit Spielen rein. Ich würde aber dennoch argumentieren, dass einige Lacher auch in der Serie stecken. Mhm. Und teilweise mhm. kann man, glaube ich, auch nicht anders als über Jessica Gunnings Figur, also sie, auch hin und wieder habe ich mich schon auch dabei ertappt, wo ich so aus, das ist so ein Aberwitz. Wo ich ja, weiß, ja, natürlich musste das jetzt auch passieren.
Ja, so, das ist so ja. skurril. Also ja, einfach genau. das, was ja. passiert, ist so unfassbar.
Absolut. Genau.
Unfassbar ist vielleicht auch die nächste Serie, über die ich nichts ja. zu sagen habe, deswegen
ja. die ist unfassbar.
Redet Jungs.
Und auch leicht verdaubar.
Weil ich erneut hier sitze und mich frage, warum steht das Wort Enttäuschung davor?
Okay, ich glaube, ich bin die negativste Stimme zu dieser Serie. Es geht um geheimes
Ebene.
Geheime Ebene. Also Secret Level. Die Serie, die bei Amazon Prime Video gestartet ist. Und es geht um kleine, es ist im Stil von Love, Death and Robots.
Von denselben Machern?
Genau, von denselben Machern gemacht. Und das ist so in den gleichen Stil gehalten, dass man sich aber diesmal Videospielgeschichten widmet. Das heißt, man nimmt verschiedene Franchises und erzählt daraus dann eben Animationsgeschichten. Das fängt zum Beispiel an mit Dungeons and Dragons und es geht über Sifu, also wirklich sehr viele Videospiel-IPs und da gibt es wirklich auch, die reichen auch von Erscheinungsdaten wild umher. Also wir haben eine Pac-Man-Geschichte und wir
es
haben
gibt
auch
sogar ein Spiel, das in der Zukunft erscheint.
Ja, genau. Ja. Also es ist wirklich sehr,
wobei
sehr
wild. Wobei die Pac-Man-Geschichte ja auch zu Shadow Labyrinth, das ja irgendwann nächstes Jahr oder so rauskommt. Das
stimmt, aber ich meine, so die Figur existiert nun aber wirklich ja. extrem lange.
Ja.
Und zum Beispiel gibt es auch eine Sony-Geschichte, wo mehrere Sony-Stories so in einem gegriffen werden. Und ich finde, persönlich, all diese Geschichten wirken eher so wie Tech-Demos. Also das heißt, dass man so gezeigt wurde, ey, das sieht alles toll aus. Und es ist eine Geschichte, die okay ist. Und das war's.
So ein bisschen wie Old Studios?
Ja.
Also ja, wo man so halt ja. so Ausschnitte sieht und so, boah, ich will unbedingt mehr genau, sehen, aber ja. es ergibt insgesamt 100%
nicht viel. Bei keine Love, Geschichte, Death ja. and Robots ja. war das ja teilweise auch, fand ich so, dass da sich die Qualität sehr krass unterschieden hat von den ja. einzelnen ja. Folgen. Also es ja. ist auch hier ja. wieder so, ja. gibt es da so ein, zwei Folgen, ja. die einfach
sicher.
Gut sind.
Ja, auf jeden Fall. Sicher. Ganz okay. sicher. Ja. Das ist definitiv so.
Also die Warhammer-Folge zum Beispiel, Entschuldigung, dass ich nicht ja. Warhammer, aber das ist der einzige, wofür ich wirklich so eine Lanze brechen würde, dass die richtig, richtig gut ist.
Die Warhammer 40k-Folge, 40.000-Folge, ist schon Kriegshammer 40.000. Ist schon wirklich, finde ich, mit eines der Höhepunkte dieser Serie. Es ist nicht meine Lieblingsfolge. Ich muss sagen, während du so die negativste Stimme bist, ich glaube, ich bin die positivste. Also die kam ja auch in den internationalen Kritiken nicht besonders gut an. Ist wieder so ein Fall, wo so die Publikumswertung sehr viel besser ist als die Kritikerwertung. Mhm. Ich muss auch sagen, ich habe sehr, sehr viel übrig für diese Serie. Vor allem, wenn man zu den Spielen, die da verhandelt werden, wenn man eine besondere Beziehung dazu hat. Ein Beispiel. Es gibt jetzt, das kam jetzt in der zweiten Hälfte raus von der Staffel.
Das kam es gestern zum Aufnahmedatum. Heute kam das gestern raus.
Genau.
Die zweite Hälfte.
Genau. Die habe ich gestern aber trotzdem noch geguckt. Ich habe ja. nicht jede Folge gesehen, aber fast alle.
Ich habe alle gesehen.
Ja. Ich habe aber zum Beispiel die Folge über Spelunky gesehen. Das ist ein Videospiel, das ein sogenanntes Roguelike ist. Tut mir leid, dieses englische Wort zu benutzen, aber dafür gibt es keinen Panda. Das heißt, man stirbt immer wieder und spielt quasi dasselbe nochmal von vorn, nur dass es neu generiert wird, zufällig generiert wird, so wie die
Ebenen Parameter werden
und
so weiter. Neu
genau, die Parameter gemischt, werden nochmal ja. neu gemischt mhm. und durchgewürfelt. Und ich habe Spelunky und Spelunky 2 spiele ich sehr, sehr, sehr gerne. Das sind tolle Spiele, wundervolle Spiele. Die haben jetzt nur keine Geschichte, keine Handlung oder so. Mhm. Mit dieser Folge, die dazu rauskam, habe ich jetzt ein neues Kopfkino. Jedes Mal, wenn ich dieses Spiel spiele. Und es hat mein Erlebnis mit Spelunky einfach jetzt erweitert. Oh, und das finde ich schon, ist ein sehr, sehr kühles Element.
Oder sowas, so Spiele wie Pac-Man, wo es ja auch keine Story gibt.
Na. Also das hat schon
eine Geschichte. Aber die Story, die hier erzählt
wird, ist auch besonders. Das ist ja nicht Pac-Man, das ist ja Shadow Labyrinth. Ja. Das, ist ja, das muss man ja auch nochmal sagen.
Das wusste ich zu dem Zeitpunkt
nicht. Ja, es ist trotzdem, also ich finde den gesamten Stil dieser Serie, den Animationsstil überragend. Ich finde, das sieht hervorragend aus.
Ist es immer gleich oder wie bei Liebe, Tod und Roboter immer anders?
Ja. Okay. Unterschiedlich. Aber ich finde, alle sehen gut aus. Aber
es gibt doch so Uncanny Valley-Momente, Leute.
Also ja, bei der Outer Worlds-Folge.
Das ist meine Lieblingsfolge.
Aber da finde ich schon, dass die Figuren so ultra krass im Uncanny Valley drin waren.
Aber dasselbe hatte ich zum Beispiel bei einer anderen Schwarzenegger-Folge auch.
Auch gar nicht.
Da hatte ich es auch gar nicht. Doch, der
ist eigentlich fand also herrlich. Es gibt ein paar bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler, die auch Figuren sprechen. Zum Beispiel Arnold Schwarzenegger spielt mit. Das spielt so ein König. Keanu Reeves spielt so eine richtige. Keanu Reeves spielt so eine typische Keanu Reeves-Rolle.
War das Sifu oder wo hat der
mitgespielt? Nee, dieser Battle Mac. Ich weiß nicht, wie diese Spiele heißen, wo er in diesem Kampfanzug
drin war.
Also ein bisschen.
Aber kanntet ihr alle Spiele? Nee. Von die jetzt so.
Ich kannte nicht alle. Also da waren viele dabei, die ich nur mal so gehört hatte vom Namen. Aber es gab auch so zwei Spiele oder drei Spiele, wo ich wirklich komplett aufgeschmissen war und gar keine Ahnung
hatte. Also ich habe jetzt zum Beispiel ja Liebe, Tod und Roboter geguckt. Wäre das trotzdem was für mich, obwohl ich keine von den Spielen kenne?
Ja, ich kannte auch die Findest wenigsten. Ich glaube, man kann schon was damit anfangen. Also ich glaube, wenn man die noch kennt, ist es noch ein bisschen cooler, eventuell. Aber es macht auch so Spaß. Ich glaube, Xenia würde so die Dungeons and Dragons Folge
haben. Ja, die ist super. Cool.
Dann gucke ich mir nur die an.
Das ist die allererste.
Danach liebe Kerker und Drachen.
Ja. Ich glaube, bei den Simpsons war ja auch genau diese Übersetzung.
Mal. Kerker und Drachen, ja. Und man muss auch sagen, es ist so sehr interessant, welche Studios dafür zuständig waren. Also auch wirklich so Studios aus Schweden, Spanien, Ungarn, Polen. Ja. Also wirklich so sehr diverse Studios, die das Ganze animiert haben. Das finde ich auch sehr cool.
Also du kriegst quasi Love, Death and Robots, ohne Love, Death and Robots zu bekommen. Ja.
Videospiele halt. Videospieluniversen. Aber natürlich, ich würde argumentieren, wenn man irgendwie Gaming oder Spieleaffin ist, Videospieleaffin, dann ist man eher geneigt, diese Serie gut zu
machen. Es ist ja auch alles, Sci-Fi und Fantasy-Universen so im Großen und Ganzen.
Ja, also spekulative Fiktion und
Fantasie.
Ja. Aber ja, würde ich zustimmen.
Mhm. Also ich war auch nicht enttäuscht. Aber bei der zweiten Hälfte war ich dann ein bisschen enttäuscht, weil ich fand die ein bisschen schwächer insgesamt als die erste Hälfte.
Ich nicht. Ich finde beide Hälften gleich stark. Ich mag die ganze Serie.
Ich glaube, wir können es zusammenfassen. Wir sind alle enttäuscht von uns gegenseitig.
Ja. Ich bin enttäuscht, dass wir hier Secret Level als Enttäuschung.
Aber das Gute an diesen
Anthologie. Das ist so wie bei mir
zu Hause. Ja, schön. Aber
es gibt nur Verlierer.
Das Gute an diesen Anthologie-Serien ist ja, es gibt ein paar Folgen, die gefallen, dann stehen die aber auch für sich. Und das ist ja bei den.
Mehr Anthologie-Serien. Ich bin wirklich so, da kannst du einfach so vorspulen, welche
Folgen du gut findest. Die längste Folge ist also so im Schnitt, ich glaube, 15 Minuten lang. Da steht ja immer 19 Minuten, aber da ist natürlich nur ein Intro und Credits. Aber 15 Minuten ist die längste Folge.
Und ich finde es so herrlich, zum Beispiel gestern Abend, ich saß da, du hast diese Staffel vor dir und ich gucke da so drauf. Okay, die 8 Folgen habe ich noch nicht gesehen. Welche gucke ich als nächstes? Und dann kannst du es dir wie bei so einem so Süßwarenladen
Das ist ja imbisshaft.
Genau, jetzt gucke ich die. Ah, guck mal, die ist nur 8 Minuten lang. Ah, dann gucke ich jetzt die. Und das macht schon sehr viel Spaß.
Übrigens, es ist auch eine Verfilmung dabei, wo es das Spiel gar nicht mehr gibt. Wo es das Spiel nur 2 Wochen gab. Concord. Ich weiß nicht, ob ihr das davon mitbekommen
habt. Ja, das kannte ich zum Beispiel gar nicht.
Das war dieses große Sony-Spiel, was angekündigt war, wo auch gesagt wurde, das hat 400 Millionen gekostet in der Entwicklung. Und das hatte so enttäuschende Spielerzahlen, dass Sony das nach 2 Wochen vom Markt genommen hat und alle Spieler quasi den Geldbetrag erstattet hat. Und das war diese Folge mit diesem Heist.
Ja.
Diese Heist-Folge.
Hier möchte ich übrigens auch nochmal die deutsche Synchro loben. Ich habe die Folge mit Arnold Schwarzenegger gesehen, das ist die dritte. Ich habe vergessen, wie das Videospiel dazu hieß. Das ist ein MMO namens
New Worlds Eternum.
New Worlds Eternum, genau. Wobei das, glaube ich, jetzt mittlerweile auch
nicht mehr New World, ist. The Once and Future King.
Nee, und das ist aber Eternum ist.
Eternum ist das Spiel.
Ja. Nee, New World.
New World ist das Spiel.
Ja,
New Worlds Eternum ist, glaube ich, das Spiel, das der Nachfolgerin.
Ich weiß, warum du verwirrt seid, das sind so viele englische Begriffe.
Ja, das stimmt. Ja, das ist so. Darin spricht Arnold Schwarzenegger eine Figur und die Folge, also ich meine Arnold Schwarzenegger, der halt mittlerweile über 70 ist, spricht halt eine Figur, so ein König, der ein fremdes Land erobern möchte, der 40 Jahre alt ist oder 30 oder sowas. Und das klingt natürlich, also in der ersten Mal habe ich auch gedacht, was ist das? Das ist ja total albern. Bis ich gecheckt habe, okay, das ist, bis ich verstanden habe, es ist absolut absichtlich total drüber und ist halt eine witzige Folge. Ja. Und im Deutschen, ich habe mir dann gefragt, wie zur Hölle wollen Sie das denn bitte ins Deutsche übersetzen? So, das geht nicht. So, es ist halt Arnold Schwarzenegger, ne? der da so spricht, wie er spricht. Und die haben das im Deutschen einfach auf Bayerisch gemacht. Okay. Aber es klingt, wenn ich das so sage, klingt
Bayerisch? Warum nicht Österreichisch?
Ja. Oder vielleicht ist es Österreich. Nein, es ist ja schon eher bayerisch. Ich fand es sehr witzig. Ich persönlich fand auch die deutsche Synchro da gelungen, muss ich sagen.
Ja, das ist auch kreativ mal. Ja. Nicht nur so 1:1
übersetzt. Das ist wie bei Malcolm mittendrin, der
Der Däne, also
genau.
Die Dänen sind Deutschen. Ja.
Genau.
Ja. Ja. Der Klassiker ist bei Scrubs auch so. Ja. Bei den Anfängern.
Schrubbern.
Schrubber, die Anzüge.
Scrubs sind, glaube ich, die Anzüge. Die, Kittel. Kittel.
Ja.
Die Kittel. Irgendwie so.
Ja. Für mich sind sie Schrubber.
Ja.
Gut. Sind Herr und Frau
Schmidt? Schmidt oder Schmidt?
Ich bin anwesend.
Ja, du hast mit Du hast eine Serie gemacht?
Ich hab keine Serie gemacht.
Wo ist deine Frau?
Wo ist deine Frau? Wo ist
dein Leben? Nicht zugegen.
Grüße gehen raus. Ja, Mr. und Mrs. Oh Gott, ist das geil. Hilfe. Ich habe so lange kein Englisch mehr hier in dem Podcast gesprochen, es geht nicht mehr. Aber Mr. und Mrs. Smith ist auf jeden Fall eine Serie, die schon, finde ich, von uns allen so ein ziemliches Highlight gewesen ist, die gesehen haben.
Ich habe die nicht gesehen.
Man denkt jetzt zuerst an den Angelina Jolie und Brad Pitt Film, der eher so... Wow.
Ja, und deshalb habe ich den auf die Liste gepackt, weil es mich überrascht hat, dass diese Serie... quasi, dass die auf so einem Film basiert und man sich denkt so, wie kann das funktionieren?
Aber es ist nur dann eine Überraschung. Weil wenn du halt weißt, okay, Donald Glover, dass die Idee stammt von ihm, dann bin ich halt so, nimm mein Geld.
Aber die meisten wissen das ja nicht. Die gucken dann Mr. und Mrs. Smith, okay, interessiert halt mich.
Fresse und
dann
nimm mein Geld.
ich schmeiß das an. Also ich finde...
Worum geht's denn überhaupt?
Worum geht's? Es geht um ein Paar, was von einer Organisation zusammengesteckt wird, weil sie beide Spionage betreiben und heiraten töten. Müssen.
Ja.
Genau, sie Leute töten das volle Programm.
Ja, also sie stecken quasi so in ihren Beginn, wo sie das für diese Agentur machen, werden quasi in ein luxuriöses Wohnhaus gesteckt, wo sie dann so hinter verborgenen Türen dann so ihre Aufträge kriegen und auch nicht wissen, für wen genau. Und müssen irgendwie miteinander klarkommen, verstehen sich erstmal so auch nicht so gut, dann nähern sich wieder an. Also es ist so ein Hoch und Runter der Beziehungen. Mhm. Und gleichzeitig sind es halt Auftragsmörder, Mörderin.
Ja, du bekommst also alle Phasen von einer Beziehung mit innerhalb von dieser ganzen Serie. Mhm. Und zwischendurch hast du halt, die haben dann immer wieder so Action-Set-Pieces, wo die dann irgendwie...
Was haben die?
Viel Feuerwerk und Schießereien stattfinden, wo sie dann durchrennen müssen.
Ja.
Und das wirkt sich aber auch manchmal auf ihr Privatleben aus. Und das geht so hin und her und hin und her. Das ist so eine super spannende Mischung.
Und die Folgen heißen auch, glaube ich, sowas wie erster Streit, Trennung, also so ein bisschen diese unterschiedlichen
Beziehungsstadien.
Ich finde auch, das Konzept ist so unglaublich gut, weil das passt auch auf dieses Spionageleben. Und ich weiß
Ich finde, man findet sich auch so, wenn man mal in einer Beziehung war, man findet sich sehr oft in diesen Situationen wieder. Man weiß ganz genau so, wenn hier Donald Glover, der spielt halt so eine Figur, die eher so ordentlich ist und dann findet dann halt so eine nicht abgewaschene Pfanne. Und du siehst das halt an seinem Gesichtsausdruck, dieses was in ihm so vorgeht, dass er das überhaupt nicht haben kann.
Ich meine, es war halt, genau wie Xenia es gesagt hat, es ist ja insofern keine Überraschung, man weiß, dass Donald Handschuhmacher mitspielt. Und vor allem steckt ja auch Dings mit drin. Jordan Peele, steckt doch auch irgendwie mit drin, oder?
Ich glaube nicht, nee.
Nein, Jordan Peele ist nicht. Achso, okay, dann irre ich mich da.
Also die Idee stammt von ihm und noch einer anderen Person.
Hiro Murai steckt da auch mit drin. Und das ist der Regisseur von ganz vielen Folgen von Atlanta. In der ja Donald Glover, Donald Handschuhmacher auch mitgespielt
hat. Atlanta fand ich super. Atlanta ist eine grandiose Serie.
Also ich glaube, die Zeichen waren halt so, okay, dieser Angelina Jolie und Brad Pitt Film, der ist auch nicht so gut. Und das hat halt immer so ein bisschen so drüber gewirkt, dieser Film.
Der ist okay,
weil halt auch so dieses Traumpaar da ist. Und jetzt haben wir halt diese und du denkst so, ist das jetzt auch so durchstilisiert alles? Sieht toll alles aus, auf so Hochglanz poliert. Also, sie ist Hochglanz, aber bei denen läuft halt auch einiges schief. Nicht nur auf dieser neuen Beziehungsebene, sondern auch in ihren Aufträgen. Mhm. Am Anfang läuft es so ein bisschen und dann merkst du einfach so, es klappt hinten und vorne. Und ich denk so, scheiße, was passiert denn jetzt? Und das bringt halt so in diese James-Bond-eske Art dieser Serie so diesen komödiantischen Stil mit rein. Und das macht es halt so einen guten Mix. Und es sieht dabei richtig gut aus, wie du schon gesagt hast.
Ich finde, diese Serie verkörpert für mich wirklich das Wort kühl/cool im Englischen. Weil ich finde, alles an dieser Serie ist halt stilvoll. Also ich finde, das ist auch so richtig Haus. Das, was man damit verbindet, mit so Spionage-Leben. Also so, du hast so ein geiles Haus mit so geilem Designmöbeln, dann hast du so schicke Klamotten und
die Küche.
Die Küche. Also du willst alles haben, was dieses Paar auch hat. Und irgendwie, sie haben so genug Geld, um über die Runden zu kommen und sehen beide so total schön aus und sind perfekt, aber dann eben doch nicht. Und ich finde dadurch bieten sie so eine gute Projektionsfläche für alle Personen, die irgendwann mal in einer Beziehung waren.
Ja, voll. Und du hast auch jede Folge noch so ein kleines Überraschungsei.
So ein Gastauftritt.
Genau, es gibt noch einen Gastauftritt.
Ach, schön.
Genau. Zum Beispiel Wagner Moura spielt auch mit.
Ach, schön. Und Ron Perlman hat eine mega lustige
Rolle. Ja, das ist wirklich...
Der Höllenjunge.
Der Höllenjunge.
Ist denn, wo kann man die Serie denn überhaupt sehen?
Amazon.
Amazon. Amazonas.
Jonas Amazonas.
Jonas Amazonas. Das ist ein Schlagersängername.
Ja. Das ist mein Pornoname.
Auch, beides. Du solltest überall.
Jonas Amazonas, die Anaconda aus dem fernen Dschungel.
Starker Einfall. Okay. Jonas
das
Amazonas.
Hätte ich das früher gewusst, weil immer, wenn man sich so einen Usernamen irgendwo machen muss, nenne ich mich JoniMoni123.
Das ist sehr kindisch. Ich möchte, dass es jetzt Jonas Amazonas ist.
Jonas ist wirklich Amazonas, bärenstark.
Jonas Amazonas.
Jonas Amazonas. Nicht ganz so bärenstark ist eine weitere Enttäuschung des Jahres gewesen, nämlich das Regime. Das ist eine Serie, die wieder mal nur Jonas und Xenia geschaut haben.
Und ich darf einmal kurz sagen, es war doch in deinem Video eine der meistgehypten Serien des Jahres, doch.
Ja, das, aber es gibt auch ein paar Gründe dafür, weil Kate Winslet spielt die Hauptrolle. Sie spielt eine Kanzlerin einer mitteleuropäischen Diktatur. Klingt doch schon
Angela
mal interessant.
Angela Merkel? Bist du es?
Jesus. Gerade Deutschland als Diktatur ist.
Oh!
Sie ist nämlich schon.
Oh Gott. Ja, Deutschland ist eine Firma.
Genau, das Ganze ist von HBO
GmbH
produziert. Es ist eine Miniserie, also abgeschlossen. Es ist eine Satire, hat ein brisantes Thema. Und es zeigt einfach so ein mitteleuropäisches Land, was so eine fadenscheinige Demokratie ist, aber im Grunde eine Diktatur. Hat mich immer sehr an, wir haben auch schon drüber diskutiert, mich hat so an Österreich erinnert. Die haben in Luxemburg und Liechtenstein gedreht, glaube ich.
Ach so, von der Optik her, ich dachte jetzt so vom Politischen.
Nee, ich finde tatsächlich, dass es mich eher
Hallo FPÖ.
Das Horrorkost aus Deutschland.
Eher so an so Osteuropa erinnert hat. Ja. Also das ist auch das Problem der Serie. Also da können wir direkt drüber reden, weil diese Serie ist so schwammig und unkonkret. Weil
es wird doch kein Land genannt.
Nee, das ist eigentlich.
Ich glaube, das wäre auch zu heftig.
Es werden schon Länder genannt, zum Beispiel die USA spielt eine Rolle, die versuchen so Handelsbeziehungen mit USA,
aber China und sowas. Ist es die Intention der Serie, einfach da vage zu bleiben?
Ja, ich glaube,
das ist ein bisschen Latveria.
Problem ist, glaube ich, dass man sich die ganze Zeit erhofft, dass irgendwie, also du musst ja auch wissen, wenn du eine Satire machst, was möchtest du überhaupt persiflieren? Also worum soll es überhaupt gehen? Und die Serie hat sich für mich so angefühlt, als wüsste sie nicht so richtig, was sie kritisiert, weil neben so Plattitüden wie Diktaturen sind schlecht, gibt es nicht so viel Substanz. Also für mich beim Schauen, ich habe auch mal so das in eine Suchmaschine eingegeben, die meisten Kritiken stimmen uns da tatsächlich auch zu. Ich habe auch das Ende jetzt noch gesehen, weil wir hatten da ja schon mal drüber geredet.
Ach, hast du das Ende noch geschaut?
Ja, ich habe es noch nachgeholt. Und mich hat es nicht mehr überzeugt als vorher. Also ich finde, sogar das Ende hat es für mich noch ein bisschen schlechter gemacht, weil es wirkt so, als würde die Aussage sein, es geht eher um so eine Kritik an der Involvierung der USA innerhalb dieses kleinen Staats und dass dann irgendwie die Innenpolitik obsolet wird. Also dadurch, dass es dann eher um so diese Machenschaften geht von so Supermächten. Und ich finde, dann macht es ja voll viel von der Serie, die vorher, die Themen der Serie vorher unnötig. Mhm. Und ich habe mich dann gefragt, was das Ganze soll. Also sie wusste auch nicht richtig, was sie sein will, genre-technisch, weil ich fand sie auch nicht so lustig. Also für eine Satire, die ja wirklich so verkauft wurde als lustige Schablone für unsere Zeit, ist sie irgendwie so inhaltsleer und gleichzeitig irgendwie nicht so unterhaltsam gewesen. Ich musste mich auch durchquälen.
Das heißt, du hast sie gar nicht komplett gesehen?
Ich habe die nicht komplett gesehen. Nee.
Okay, das ist ja auch ein wichtiger Notiz, wenn du
Okay. Also aber ist Kate Winslet dann
also
gut?
Ich fand sie gut. Sie spielt es so ein bisschen drüber. Also sie lispelt auch und so.
Ja, die hat so einen lustigen Akzent.
Ja, also es ist sie ist aber auch so, sie hat so einen Hygienefimmel zum Beispiel.
So extrem hypochondrisch ist sie.
Ja, und da wird sehr viel Zeit mit verschwendet. Ja, okay. So ihre Persona dann irgendwie so durch den Dreck zu ziehen, was ja auch irgendwie teilweise lustig sein kann, aber ich für mich hat halt diese politische Komponente voll gefehlt. Also die Serie ist halt nicht treffsicher genug, um irgendwie, dass man dann am Ende denkt, oh, das hat jetzt voll die Schlagkraft und das muss ja auch nicht immer so sein, aber dann frage ich mich, was die Serie sein wollte, weil da habe ich dann auch keine positiven Seiten gelesen.
Aber sie hat dann doch schon manchmal so ihre Momente. Es ist jetzt auch nicht so eine ultra miese Serie, es ist einfach nur enttäuschend so mit allem, was man sich drüber überlegt,
weil du dich total gefreut hast.
Ist denn dabei auch die Frage halt, für wen ist die Serie? Also ich meine, wenn es halt eine US-amerikanische Produktion ist, dass das halt der amerikanische, US-amerikanische Blick auf Europa ist und wir als MitteleuropäerInnen sehen das halt völlig anders. Wir haben jetzt erwartet, die halten uns jetzt irgendwie den Spiegel vor, was wir vielleicht gar nicht können.
Ja, ich weiß nicht. Also es gibt ja diese Rolle des Subaks. Also es ist so eine Art Bodyguard von der Diktatorin, der sich dann so mausert zu so einem politischen Funktionär.
Der wird von Matthias Schönartz gespielt.
Vom Leibwächter.
Und er ist ja so ein ultra brutaler, körperlicher Typ, der auch so, der so einen richtigen Fable hat für die Kanzlerin. Und langsam so in den Rängen aufsteigt, eben weil er so fanatisch auch ist.
Ja, ja. Und ich finde, bei ihm, da gab es so ein, zwei spannende Szenen, weil da geht es dann auch teilweise um so, was Politik sein sollte, also auch so für so die Masse, also für uns als Bürgerinnen und Bürger. Und dann geht es so viel darum, okay, wollen wir eigentlich nur so hören, was wir, also kriegen, was wir hören wollen? Oder geht es irgendwie um Wahrheit? Und Wahrheit nimmt einfach eine sekundäre Position ein in Politik. Aber trotzdem waren das jetzt für mich nicht so die, weiß ich nicht, weltbewegenden Erkenntnisse, die ich dann schon mal besser verhandelt habe, so von Sacha Baron Cohen.
Ja, ja. Ich sag immer, Death of Stalin ist so ein richtig guter Film, was so Polizatire angeht.
Habt ihr mal, wo wir bei Kate Winslet sind, in den letzten Jahren hat sie mal Ammonite gemacht, den Film. Habt ihr den gesehen? Der mit Sacha Baron, genau. Weil den, ich fand auch, ich habe den damals im Kino gesehen und dachte mir, eigentlich müsste das viel bekannter sein. Ich fand den wirklich sehr rund und sehr toll.
Ich habe leider das Gefühl, dass generell Kate Winslet aktuell so sehr unterm Radar fliegt. Sie hat ja auch aktuell diesen Sky-Film Lee, wo es um die Kriegsfotografen geht, die auch in Hitlers Badewanne dieses eine berühmte Foto gemacht
hat. Die Fotografin heißt
genau. Fotografin. Ja. Und der ist in Deutschland auch irgendwie, oder generell weltweit.
Ja. Komplett untergegangen.
Total, ich finde das so schade, aber ich liebe
Kate Winslet. Ich auch.
Ja.
Ich
find, guck dir mal Ammonite an. Der ist wirklich toll. Das ist ein Liebesdrama im 19. Jahrhundert. Zwischen ihr und Saoirse Ronan und gerade die beiden so in Kombination, das funktioniert wirklich fantastisch.
Ich hab auch schon davon gehört. Stand auf meiner
Seeliste. Kennt ihr auch mit ihr Titanic? Das ist ein ganz unterschätzter Film.
Die Unsinkbare.
Ja, die Unsinkbare.
Ich habe nur Titanic 2 gesehen.
Titanisch.
Titanic.
Aber kann ich hier kurz was einschieben, weil wenn wir schon über Enttäuschung reden, die steht jetzt nicht in der Liste, aber ich weiß, dass die auch keiner von euch gesehen hat, aber ich will kurz noch ein kurzes Update geben.
Hau raus.
Über Disclaimer. Also da habe ich auch
so gesehen.
Ja, mit Kate Blanchett, weil da geht es mir ähnlich, weil ich hatte sehr große Erwartungen an die Serie, weil ich finde, die ist ja von Alfonso Cuarón. Krasser Filmemacher. Und es geht um eine Dokumentarfilmerin, Catherine Ravenscroft, die von so einem Buch verfolgt wird.
Das klingt geiler Name.
Ja, klingt geil erstmal.
Die wird von einem Buch verfolgt?
Nein, also ein Buch wird über ihre Vergangenheit geschrieben und das ist etwas, was sie einholt, also eine Sache, die passiert ist. Und dann droht eben ihre Karriere zerstört zu werden und ihre Familie. Also es ist so ein bisschen so eine Geschichte über so Öffentlichkeit und Shitstorms und so weiter.
Sie wird ausgerufen quasi.
Scheißstürme.
Genau, Scheißstürme. Und ich finde leider, dass die Serie vom Pacing her, so von der Erzählweise, von der
Tempo,
Zeit, von dem Tempo, sich nicht gut tut mir leid, ich fange nochmal neu an. Ich fand, dass die Serie von ihrem Tempo her mich nicht überzeugt hat, weil dieser Plot-Twist, also es gibt halt einen Moment, in dem alles kippt innerhalb der Geschichte und der kam für mich zu spät. Und dass jetzt, wo ich alles gesehen habe, leider dieses feministische Potenzial auch ein bisschen verloren ging für mich. Also anstatt, dass der Film eher um so eine nuancierte Geschichte, um Mutterschaft oder sowas sich dreht, geht die Serie in so die Richtung, es gibt das Gute, Klar und Böse und die Figur von Catherine Ravenscroft ist halt extrem unterentwickelt, leider. Und dann finde ich, das Potenzial, was die Serie hatte, wurde nicht ganz ausgeschöpft. Ja.
Und das konnte dann auch Kate Blanchett nicht mehr retten?
Nee, irgendwie für mich nicht. Sie machte ihre Sache auch nicht schlecht, aber ich hatte das Gefühl, sie hat als Figur so wenig mit mir gemacht und das Voice-Over in der Serie ist auch richtig schlimm, weil das ist mir so selten, stößt mir Voice-Over so sehr auf wie da, weil das wird einfach alles nochmal durchgekaut und es ist nicht so, dass das irgendwie eine zweite Ebene erzeugt, die das dann nochmal anders kommentiert oder dich irgendwie zum Gedenken anregt, sondern es ist einfach nur dazu da, um nochmal zu erzählen, was gerade passiert und das, ich wundere mich wirklich, dass Alfonso Cuarón diese Serie gemacht hat.
Das ist wie die Kinofassung vom Klingensprinter. Damals mit Harrison Ford, Blade Runner in der Kinofassung, hat auch einen sehr, sehr schlimmen Sprachkommentar, in dem Harrison Ford auch offensichtlichst keinen Bock hat und auch nur das erklärt, was da passiert. Genauso The Killing von Stanley Kubrick. Das ist auch ein Film noir mit einem Sprachkommentar, mit einem Voice-Over, der quasi auf Druck des Studios dann im Nachhinein so eingefügt wurde. Und du merkst, wenn du den Film guckst, der Film ist fantastisch, es ist einer der besten Kubrick, ich liebe den. Aber du denkst halt jedes Mal, wenn dieser Sprachkommentar kommt, du erklärst mir gerade, was ich da gerade sehe. So, es hat überhaupt gar keinen Mehrwert.
Ja.
Dann ist es schon albern,
Hier ist auch ähnlich. Es ist auch so mega redundant. Aber ich muss dazu sagen, die Serie sieht trotzdem extrem gut aus. Emanuel Lubezki an der Kamera.
Lieben wir.
Ja. Und es gab ein paar interessante Momente.
Eine andere Serie, die auch extrem gut aussieht, die war unsere Überraschung Nummer 3 dieses Jahr. Und zwar Shogun.
Ja,
Shogun. Was im um das Jahr 1600 in Japan spielt. Und Es geht um einen aufkommenden Bürgerkrieg in diesem Inselreich, in dem japanischen Inselreich. Und da kommt ein englischer Seefahrer, strandet dort. Jonas Schwarzdorn.
Blackthorn?
Ja.
Jonathan Blackthorn?
Ja, Jonas Schwarzdorn.
Ja.
Und wird da in diese ganze, in diesen Bürgerkrieg reingezogen und muss halt auch erstmal klarkommen, die Sprache lernen, die Kultur lernen. Und war eine der großen Überraschungen, ich glaube, für alle dieses Jahr.
Also ich glaube, ja, ich glaube, niemand hatte auf dem Schirm, dass dieser, also die Serie gab es ja schon mal in den 90ern?
70ern.
Ah, 70ern, okay, 70ern. Sorry, 70ern.
Mit Richard.
Ich habe die.
David Precht.
Nee. Richard Precht.
Nee, das war ja.
Nee, das ist nächste Woche bei uns zu Gast.
Ja, stimmt. Nee, in einem extra langen Erzähl Podcast. Erzähl
das mir doch mal, Markus.
Ich habe die nie gesehen, diese Serie aus den 70ern.
Diese Serie schreit Alper. Also ja? sie schreit ganz laut Alper.
Die neue oder die alte?
Achso, nee, die neue.
Warum?
Die hast du auch nicht gesehen.
Nein, ich habe die nicht gesehen.
Also, hast du sie nicht rufen? Gesehen?
Riesenempfehlung. Ist meine beste Serie des Jahres ja. von mir.
Aber warum schreit sie Alper? Das will ich jetzt wissen.
So es gibt Intrigen, es gibt Verrat, es gibt politische Ränkespiele, es gibt brutale Morde, Schlachten.
Ja.
Und Pizza.
Es gibt ein paar Sexszenen, ist alles mit dabei.
Oh,
Letzter, das habe ich gefangen. Ich war gelangweilt,
bis du Sexszenen gesagt hast.
Ja. Endlich wieder Sex.
Und das Ganze wirkt auch extrem authentisch.
Ja.
Okay.
Und da wurde sich auch sehr viel Gedanken gemacht um so Authentizität, also mit der Sprache. Also die Serie ist großteilig auf Japanisch, also mit Untertiteln muss man die dann meistens gucken. Und eigentlich geht es auch so ein bisschen darum, diese Außenseiterperspektive des Westens umzukehren. Also mal so zu zeigen, okay, du bist halt auch ein Fremder in einem anderen Land und nicht nur andersrum, was ja in der Buchvorlage anscheinend, also die ist ja auch schon ein bisschen her, vorhanden war. Und das versucht die Serie jetzt moderner zu adaptieren. Also das ist richtig gut gelungen. Das Schauspiel ist extrem gut und das Set- und Kostümdesign kann sich wirklich sehen lassen. Also die Serie hat ja ganz viele Emmys bekommen, finde ich auch verdient.
Ist das nicht eine HBO-Serie auch?
Das,
oder?
Das ist eine Disney-Plus-Serie.
Disney-Plus, ja. Ich glaube aber, es ist vielleicht sogar FX. Also
FX?
Es gehört ja zu Disney, aber es halt, ich glaube, es ist eine FX-Serie.
Ich habe einen Kritikpunkt zu dieser Serie gehört und das betrifft den Hauptdarsteller, der etwas dumpf sein soll.
Es ist FX, ja.
Ich fand ihn auch nicht so stark wie die anderen.
Ich glaube, das war auch eine seiner ersten großen Rollen. Das merkt man auch so ein bisschen.
Ja. Cosmo Jarvis.
Ich habe jetzt auch gehört, dass er irgendeine Rolle, da habe ich ihn irgendwie auf einem Red Carpet gesehen und dann dachte ich so, ach cool, dass er jetzt nochmal was Neues kriegt.
Kann aber ich finde, das hat auch so ein bisschen zu seiner Figur gepasst, dass er einfach nicht so zurechtkommt.
So ein bisschen dümmlich.
Wären wir nicht alle ein bisschen verloren in einer fremden Welt?
Auf jeden Fall.
Und es gibt so eine Folter-Szene, die fand ich so krass. Nein, aber die, das war einfach so, ich meine, das gab es ja. Da wurden, das hört man, man sieht das am Anfang und am Ende hört man dann, Leute, die bei lebendigem Leibe quasi gekocht werden in Wasser.
Mhm. Ja, klar, gab's das.
Ja, toll.
Das ist relativ am Anfang auch.
Ja.
Menschensuppe,
Weihnachten.
Immer vom Sushi.
Oh, ich wollte ihn nicht gucken, bis du das gerade gesagt
hast. Ja,
jetzt will ich es sehen. Jetzt will ich es unbedingt sehen.
Und ich glaube, es kochen und Sex.
Ja.
Dafür stehe ich in meinem
Fall. Beides in Kombination.
Und es wird so oft Daimyo gesagt. Und ich finde, Daimyo ist so ein schönes Wort.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jonas, wenn wir, wir haben Zeit, eben eine riesige Pizza gegessen, bevor wir gedreht haben.
Ja,
wir alle.
Gemeinsam.
Wenn du so viel, wenn du so viel isst, hast du dann auch ein Free Body Problem?
Wir haben ein Drei-Körper-Problem.
Wir sind das Fünf-Körper-Problem.
Wir sind das Five-Body Problem. Ja. Nee, weil wir kommen darauf, weil es auch für uns, und das ist jetzt, glaube ich, auch relativ kontrovers, Free Body Problem eine Enttäuschung war. Es basiert ja auf der sogenannten Drei-Sonnen- oder Trisolaris-Trilogie von Liu Cixin. Und wurde umgesetzt von den Game of Thrones Showrunnern, Spiel der Throne, Seriensprintern, Schöpfern, ja. David Benioff und D.B. Weiss. Allerdings eine Netflix-Serie diesmal, nicht HBO.
Ja, die wollten nicht mehr.
Allerdings muss man dazu sagen, dass viele Darsteller aus Game of Thrones auch hier dabei sind, wie Liam Cunningham oder zum Beispiel John Bradley.
Ja.
Und
Jonas ja, Brotling.
Die Trisolaris-Trilogie. Worum dreht die sich, Jonas? Du hast die Bücher zweimal gelesen. Du hast
ich noch
die
um welche Sonnen dreht sie sich? Ja. Alpha Centauri tatsächlich, glaube ich. Das ich sage es dir noch nichts.
Ich glaube, Schwestergalaxie.
Genau. Das Interessante ist aber, die Handlung der Serie und auch des Buches startet in den 60er Jahren in der Kulturrevolution in China. Und da geht es um eine Astrophysikerin, die da so die schlimmste Zeit ihres Lebens hat. Und die hat so eine Chance, etwas zu tun. Ich will das auch alles nicht spoilern, weil das einfach so spannend ist, das alles zu lesen. Die hat die Chance, etwas zu tun und das Schicksal der Menschheit zu verändern. Und dann springt es in die Gegenwart. Da spielt so der Großteil der Serie auch. Da geht es auch von den Büchern weg. Da geht es um die sogenannten Oxford Five. Das ist so eine Gruppe von 5 Freunden, die zusammen Physik studiert haben und quasi so in allen möglichen, also die meisten davon arbeiten noch irgendwie so auch für irgendwelche Wissenschaftsinstitute oder sowas.
Das sind alles Supergenies quasi.
Und das beginnt dann mit, also ein wichtiges Wort, was am Anfang gesagt wird, oder ein Satz ist, die Wissenschaft ist gebrochen, weil die ganze Grundlagenforschung funktioniert nicht mehr. Also wenn du Versuche machst mit einem Teilchenbeschleuniger, dann liefert das keine richtigen Ergebnisse mehr. Und die Serie erforscht halt, warum das passiert und wie das mit den 60er Jahren in China zusammenhängt.
Genau.
Und das wird halt in dem Buch dann langsam, ne, in dem ersten Teil wird das so zusammengesponnen. Und das ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher, weil es eben so krasse Science-Fiction-Konzepte mit einer super spannenden Story vereint. Wie habe ich schon ein paar Mal gesagt, die Figuren von Liu Cixin, die sind immer so,
ja,
die müssen nicht so sein.
Deswegen ist es auch nicht eins meiner Lieblingsbücher.
Es gibt auch im zweiten Teil, da erzähle ich immer, es gibt eine Figur und die bekommt so ultra viele Mittel, um etwas zu tun. Also die kann quasi machen, was sie will und hat unendlich Mittel dafür. Und sie nicht beauftragt. Spoilern. Nee, das kommt auch, also das in der Serie, ich glaube, das kommt da nicht vor, das meine ich nicht. Der beauftragt einen Detektiv, die perfekte Frau für ihn zu finden.
Das ist nach David Benioff.
Ich war beim ersten Lesen war ich ein bisschen überrascht damals, weil wir drei waren quasi in der Eifel unterwegs.
Ja.
Und Jonas hatte das Buch dabei und es lag da rum und Jonas hat einen Powernap gemacht. Habe ich das Buch geschnappt, fangen zu lesen, so, ein Geschichtsdrama. Einen Energieschlaf. Einen Energieschlaf hat er gemacht. Und ich habe mir dieses Buch geschnappt und habe einfach gelesen. Ich habe den Titel gehört, bla bla, und fing so an. Und ein Geschichtsdrama über die Kulturrevolution.
Ja.
So,
auch. Okay,
auch. Was jetzt? Was passiert hier jetzt? Aber ich musste sehr oft immer, wer war noch mal was?
Es gibt auch so ein
Glossar. Es springt und ich finde, es bleibt sehr kühl, das Buch.
Ja, definitiv.
Ja.
Ich fand den Strang in der Serie über die Kulturrevolution auch richtig gut.
Ja.
Und ich fand alles, was dann mit diesen Oxford 5 oder Oxford 5 zu tun hatte, nicht so gelungen.
Ja, das teile ich auch.
Ich finde, die waren extrem uninteressante Figuren, obwohl die Serie so viel Zeit verwendet hat, quasi Hintergrundgeschichten von den 5 Leuten vorzustellen.
Sorry, aber allen voran Isa Gonzales Figur. Also
ja,
wir sind sehr lange an ihr und ich fand das, mich hat das irgendwie gar nicht
gefallen. Ist das so in den Büchern auch angelehnt? Also gibt es diese Figuren, weil du hattest doch mal erzählt, dass sie nicht so eins zu eins.
Also in den Büchern gibt es immer so jeweils eine neue Figur, die dann quasi aus ihrer Sicht wird dann alles weitererzählt. Und ich glaube, so für die Serie, ne, für Netflix hat das schon so Sinn ergeben, so eine Freundesgruppe dann für den Rest der Bücher so zu machen, dass du halt schon am Anfang direkt mit den Figuren mitfühlen kannst und die dann halt auch in der nächsten Staffel nicht nochmal von neu anfangen musst.
Mhm.
Das ist halt so das Ding bei den Büchern, du kriegst halt jedes Buch irgendwie so eine neue Figur vorgesetzt.
Wobei also ein bisschen Feigheit vom Publikum.
Nee, also eine andere Weise, so das zu erzählen.
Also kannst das nicht so erzählen.
So eine Umsetzung.
Okay.
Ja. Also ich habe mich auch gefreut, das alles zu sehen, aber du hast gerade gesagt, du kannst das nicht umsetzen wie im Buch, weil da passieren Dinge im Buch, die kannst du nicht visualisieren.
Wie mit der Frau.
Perfekte
Frau.
Ja. Wie willst du einen vierdimensionalen Raum visualisieren
außer Interstellar.
Wobei ich auch sagen muss, dass ich meine, es gibt ja in dem Buch auch diese Passagen, in denen dargestellt wird mit in so einer Simulation, wie Computer funktionieren. Und ich hätte niemals gedacht, dass die Serie die ebenfalls umsetzt mit diesen Armeen und Flaggenheben und
VR.
Ist das so ein bisschen Tron?
Bitte?
Ist so ein bisschen wie Tron, stelle ich mir gerade vor?
Entfernt vielleicht, ja.
Okay,
aber ich muss auch dazu sagen, ich glaube, wenn man, also wir gehen da natürlich auch sehr mit einem sehr adaptiven Blick dran, das immer mit irgendwie mit der Adaption,
ja,
mit dem Buch zu vergleichen. Ich glaube, wenn man das nicht tut, ich meine, sollte man ja auch nicht, man sollte das irgendwie vielleicht auch mal ein bisschen was als eigenständiges Werk betrachten oder könnte. Nichtsdestotrotz finde ich, dass die Serie Schwächen hat.
Ja, diese Oxford Five.
Ja,
das ist genau, auch mein. Also ich hatte auch null Interesse an den Figuren. Also ich finde das selten, weil wenn du das schon dazu schreibst, und sorry, ich habe dich auch
mach
gerne deinen Punkt gleich noch. Genau, und dann finde ich, schreibt es doch irgendwie so, dass du involviert bist in so die ne, Figurenstränge. Und ich finde, das war bei mir gar nicht so. Und ich finde, das passiert voll selten. Weil ich finde, meistens gibt mir irgendein Brotkrumen, den ich wirklich milde interessant finde. Und ich bin investiert, aber hier gar nichts.
Vor allem, also ich finde aber trotzdem, nichtsdestotrotz, die sind jetzt an einem Punkt, ich glaube, die Leute, die das Buch nicht kennen oder die Bücher, die wären überrascht, wo diese Geschichte noch hingehen wird. Ich glaube, das hat niemand auf dem Zettel, der das nicht gelesen hat.
Ich sage immer, das erste Buch, das ist noch so Kindergarten.
Ja.
Und das, was in dem zweiten und dritten Buch passiert, das sprengt einem das Hirn weg.
Und ich finde auch die Ideen so interessant.
Also, ja, teilweise aber, ist es so, okay. Aber genau deswegen, also wo diese Serie noch hingeht, ich hoffe halt gleichzeitig, also es gibt wirklich Enttäuschungen, auch dieses Jahr, bei denen ich mir denke, also mich würde es nicht jucken, wenn das morgen abgesetzt wird. Bei der Serie bitte nicht. Ich will das weitergucken.
Okay. Es gibt halt schon eine nächste Enttäuschung dazu. Es soll nur noch eine zweite Staffel kommen.
Was?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Die wollen das in einer Staffel auserzählen?
Ja.
Krass.
Das ist ja absurd.
Ja, das ist komplett absurd.
Okay, das spricht aber schon nicht. Ich höre die Trapsen.
Oh, das ist kein gutes Zeichen, finde ich. Ich
weiß nicht, für die Dicke dieser Bücher.
Nee, das sind tausend.
Und vor allem, das ist ja auch von, du hast das einmal, glaube ich, mir so erzählt.
Ich habe gesehen, die Handlung vom zweiten und dritten Buch erzählt.
Ja, ja. Aber ich war dann auch schon so, nee, das machen die nicht. Also ich war wirklich so, wie soll das gut aussehen? Und ich fand hier auch, es ist kein schlechtes Budget so bei der Serie, aber ich finde auch, dass man gemerkt hat, das ist immer noch eine Netflix-Serie, die dann vielleicht auch mit dem Himmel, also da waren ein, zwei so Computereffekte, die mich jetzt nicht so überzeugt haben. Aber
weißt du, wer es besser kann als Netflix? HBO, nämlich mit dem Pinguin. Das ist unsere Überraschung 2, weil ich denke, dass nachdem der Fledermausmann im Kino lief, also The Batman.
Die Fledermaus.
Die Fledermaus. Der Fledermausmann. The Batman. Ich meine, alle wussten, dass Colin Farrell den Pinguin, also Oswald Cobb, spielt. Und dann wurde angekündigt, dass mit The Penguin eine Serie erscheinen wird. Und ich glaube, viele waren da erstmal skeptisch. Und haben daran gedacht, dass das wie so eine Geldkuh wirkt, die gerade gemolken wird. Aber dann ist The Penguin erschienen und hat, glaube ich, für Begeisterungsstürme gesorgt.
Ja, also ich meine, ich hatte halt auch so, oder ich glaube, viele Leute denken immer so dann auch an der ganzen Serien von Wunder, die auch nicht so gut gewesen sind aus diesem Zeichentrick-Universum.
Mhm.
Und
manchmal ist mein Gehirn langsamer.
Ja. Und ich finde halt auch, wenn man der Fledermausmann geschaut hat, man hat einfach, auch wenn man nicht so die hohen Erwartungen hat, man hat trotzdem so extrem hohe Erwartungen daran, dass es halt so ähnlich sein muss wie The Batman, weil es ja im gleichen Universum stattfindet.
Wir sind ja auch so ein bisschen über die Jahre gewohnt, Kinofilme viel mehr Budget zur Verfügung als eine Serie und deswegen meistens wirkten Serien in den letzten Jahren halt auch noch ein bisschen schlechter, optisch auch. Und jetzt kommt hier halt der Pinguin und ich hatte den Fledermausmann vor 1,5 Jahren nochmal geguckt, so. Also ich habe ihn noch ganz gut im Kopf.
Mhm.
Und so, das geht so nahtlos ineinander übergefühlt. Der spielt hier auch direkt danach. Ja, genau. Mhm. Der spielt hier auch quasi direkt nach dem Film. Nach den Geschehnissen des Films und das ist wie aus einem Guss fühlt sich das an.
Ja, das, also ich fand das. Du sehr siehst gut halt so was, diese ganzen Konsequenzen, was daraus passiert, was in Batman passiert, was jetzt, wie das so auserzählt wird. Weil ich meine, am Ende von Batman passieren ja einige Sachen, muss mir jetzt hier nicht spoilern, aber ist nicht so nett da in Gothams Stadt.
Stimmt, dass das diese Folge rund um Sophia Falcone so richtig gut sein soll? Das habe ich noch
gehört. Sophia Falcone ist eh super
in
der Serie. Auch eine Überraschung.
Du warst doch anfangs gar nicht so angetan von der Serie, oder?
War Marius nicht derjenige, der nicht so angetan war? Ich mochte die eigentlich von Anfang an.
Doch, eigentlich schon so. Ich habe so ein paar Sachen das war aber eher so Kritik aus so meiner Erwartung, was passieren könnte und wie Figuren sind.
Ja.
Also ich fand zum Beispiel so sein Auto. Das ist ja schon so irgendwie so geckig drüber.
Ja.
Also, habe ich jetzt nicht gebraucht, aber.
Okay, ja, aber vor allem, ich möchte auch zu bedenken geben, als wir damals den Podcast gemacht haben, als die erste Folge rauskam, da hatten wir bereits intern schon irgendwie die ersten 3 Folgen gesehen und da hatten wir ein anderes Bild zu. Das hatten wir aber damals auch gesagt und das konnten viele nicht nachvollziehen. Ich habe die noch nicht zu Ende geguckt, das als Disclaimer dazu.
Oh.
Kommt aber auch noch jetzt über die Weihnachtszeit, weil ich habe wirklich viel nachzugucken. Ja, ich bin sehr gespannt. Aber ich mochte auch zum Beispiel die Beziehung zu diesem Jungen extrem.
Also Victor.
Victor ist eine komplett neue Figur für die Serie.
Ja.
Ich finde das auch, ich hätte Anfang nicht gedacht, dass die es schaffen, so eine Figur zu erschaffen. Also ich meine, da kommt der Anfang so relativ zufällig da in die ganze Schoße rein und man denkt so, was ist jetzt das für ein kleiner Eierkopf? Aber der mausert sich halt und so seine Entscheidung, die er trifft, Die sind so spannend im Zusammenspiel mit dem
Pinguin. Der bringt ja in dieser fantastischen Comic-Welt hier auch so eine Nuance, ja. Realität mit rein.
Ja, ja, absolut.
Und auch so seine Vergangenheit wird erforscht und das ist auch super spannend.
Und ich glaube, wirklich wenige Leute haben erwartet, dass der Pinguin so gut wird.
Ja, und dass er halt auch in dem ganzen Film auch so eine nahbare Figur wird, die halt auch noch viel mehr aus der Vergangenheit gezeigt wird. Wie ist er eigentlich zu dieser Figur geworden, die er jetzt ist?
Absolut. Ja, ist total spannend. Riesenlob an Colin Farrell auch für diese gesamte Figur. Ich glaube, er selbst hat auch keinen Bock mehr, immer wieder in dieses Kostüm zu steigen. Aber
das war ja auch für alle überraschend, dass er den Pinguin noch mal gespielt hat. Er hat eigentlich nach dem Film gesagt, das macht er nicht noch mal, weil dieser Anzug halt und diese ganze Maske, das eine riesige Tortur war.
Ja, ich habe auch eine herzzerreißende Reportage gesehen über ihn mit seinem Sohn, der eine seltene Generkrankung hat oder irgendwie sowas. Tut mir leid, dass ich nicht so genau weiß gerade. Und dass er auch sehr viele Aufträge gerade annimmt und sich wirklich herzallerliebst um diesen Sohn, guckt euch diese Interviews mal an. Das ist, also er wirkt auf jeden Fall wie so ein ganz, ganz toller Mensch. Und deswegen The Penguin, schaut euch das an. Oder auch die Serie, auf die wir, glaube ich, alle dieses Jahr gewartet haben, wie wir nächstes Jahr auf A Knight of the Seven Kingdom warten, auf den Heckenritter. Dieses Jahr war es Haus des Drachen, House of the Dragon, das Game of Thrones
Spin-off. Staffel 2.
Staffel 2, genau. Staffel 2.
Was sollen wir noch dazu sagen?
Es ging viele Stunden Content daher, Inhalte daher.
Das war der Fantasiesommer, wie ich ihn nenne.
Das ist der Fantasiesommer.
Vor allem Xenia, ja.
Ja, du, ich wurde da durchgenudelt durch die einzelnen Folgenbesprechungen. Und
niemand hat dich gezwungen.
Ja, das stimmt.
Ich meine, es ist ein Job.
Und es ist mach's fürs Geld, nein, Spaß. Also ich habe mich ja privat auch sehr darauf gefreut und ich habe auch alle Folgen, die ich besprochen habe, nochmal privat geguckt.
Also ich dachte, ich habe alle
dreimal
Folgen
im Freundeskreis, also nee, war jetzt auch nicht so schlimm. Und tatsächlich ist House of the Dragon bei mir sogar noch auf den 10. Platz meiner Top-Liste gerutscht. Obwohl ich so enttäuscht war, will ich aber auch hier nochmal so ein paar positive Worte lassen, weil ich finde, ich habe die nochmal gerewatcht jetzt auch, vor so 3 Wochen oder sowas. Und ich finde, dass die dann am Stück trotzdem immer noch genauso enttäuschend ist am Ende. Plotlos. Nein, aber dass ich immer noch finde, dass das visuell immer noch eines der besten Dinge ist, die man sich angucken kann.
Ja, und sicher.
Auch von dem Aufwand verdient hat, gelobt zu werden. Und auch schauspieltechnisch. Emma Darcy ist ja auch nominiert für einen Emmy.
Ich persönlich würde ja sagen, ich meine, wir haben es in unseren Staffelbesprechungen und Folgenbesprechungen wirklich zu Genüge stundenlang durchgenudelt, wie wir diese Serie, diese Staffel finden. Ich würde die Staffel auch gar nicht unbedingt für mich persönlich als Enttäuschung bezeichnen, auf gar keinen Fall. Ich würde lediglich sagen, dass es Entscheidungen und Momente in dieser Serie gab, die mich zutiefst enttäuscht haben. Allen voran sowas wie Blut und Käse. Das, finde ich, ging gar nicht.
Das war halt auch noch die erste Folge, die alles.
Aber auch da, selbst wenn man das mal nicht mit dem Buch vergleicht, auch in den späteren Folgen gab es definitiv einige Entscheidungen und Momente, in denen ich finde, dass auch völlig losgekoppelt vom Buch Entscheidungen getroffen wurden in der Handlungsentwicklung, die der Serie geschadet haben. Dazu stehe ich. Das haben wir stundenlang argumentiert. Ich weiß nicht, es macht, glaube ich, keinen Sinn, das jetzt noch mal komplett aufzurollen.
Nee.
Da sind wir tief ins Detail gegangen in dem Video.
Ja, also, wir sind tief ins Detail gegangen. Ich meine, alles in allem würde ich sagen, es gab fesselnde Höhepunkte, aber nach hinten raus war es so vom Pacing her und auch so vom Lückenfüller-Gefühl, das teilweise bei einzelnen Storylines, Stichwort Rhaenyra, passiert ist und die sich im Kreis gerät haben, Daemon in Harrenhal. So, ne, nur um kurz was anzureißen. Ja, das war, glaube ich, so unsere Subfunktion.
Also für mich war es auch eine große Enttäuschung, aber halt niemals in einer Liga noch irgendwie auf der gleichen Welt wie die letzte Staffel von Game of Thrones.
Ja, um Himmels Willen.
Es ist nochmal was ganz anderes.
Ja. Ja. Es ist eine Hoffnung.
Genau,
es ist noch Hoffnung.
Wieder gut gemacht werden.
Da passieren noch so tolle Sachen.
Ja, das Ding ist, ihr habt die Bücher gelesen und nach der letzten ersten Staffel, da war die Euphorie groß, jetzt richtig losgehen. Und dann kam diese Staffel. Das war so, oh, scheiße. Und jetzt muss es doch losgehen.
Ich meine,
und
nicht
als Buchleser, denke ich auch so, ja komm, jetzt leg doch mal los.
Ja. Das fühlt man sich immer so ein bisschen wie so ein Lügner, wenn man das
sagt. Ja. Weil das war ja die Staffel, die uns alle hätte fesseln können. Also die uns wirklich so, die hätte uns weghauen können.
Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, so, dass HBO sich damit irgendwie selber keinen Gefallen getan hat.
Ja. Ihr kennt das doch alle, wenn man irgendwie Freunden sagt, komm, wir gehen in das Restaurant, das ist mein Lieblingsrestaurant.
So wie heute.
Genau.
Einfach ein großes Risiko eingegangen.
Und dann ist man aber nervös, weil man sich denkt, auch bitte verkackt's heute nicht. Bitte heute nicht verkacken.
Du musst die Kontrolle abgeben und hast nicht in der Hand, genau, wie gut es wird.
Ja. Und hier war es so ähnlich, weil wir halt, also ich weiß nicht, bei Marius habe ich das wirklich auch immer wieder gesagt. Also, wenn du jetzt Staffel 1 von House of Dragon mochtest, eigentlich geht es jetzt bei Staffel 2 richtig los. Ja. Und jetzt bin ich ja wieder an demselben Punkt, ich sage, mit Staffel 3
geht es richtig. Ja, genau. Alles, das fühlt sich deswegen alles wie Füller. Ja. Ne?
Ja. Ich habe eine Freundin dazu animiert, für House of the Dragon ganz Game of Thrones zu gucken und die erste Staffel House of the Dragon, und wir haben gemeinsam mit einer Freundesgruppe House of Dragon Staffel 2 gesehen, und das war so peinlich. Ja. Das war, also, das ist auch sehr drastisch ausgesagt, aber also sie war wirklich so, ich saß da die ganze Zeit, ich war so, oh, scheiße. Aber
als hättest du die Serie gemacht, dann hättest du es verkackt.
Ich habe mich auch wirklich bei ihr persönlich entschuldigt, ich war so, ja, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend, aber ich schwöre, Staffel 3.
Wenn du in 2 Jahren mit mir noch befreundet bist, dann verspreche ich dir die beste Serie.
Guck noch diese 5 Serien vorher.
Guck bitte was anderes, Gunnar, dann verstehst du es richtig.
Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir diese Serie irgendwie durch den Dreck gezogen haben. Ich glaube, wir haben ja trotzdem irgendwie 7 von 10 Punkte gegeben. Es ist in deiner Top-Liste, also es ist
mehr kein Problem. Ich liebe diese Serie trotzdem immer noch, weil das ist eines meiner Lieblings so Welten da draußen, Fantasy-Welten. Deswegen.
Ich bin nur halt gespannt, ob Ryan Condal und Sarah Hess das wirklich rocken können, auch für Staffel 3. Vor allem nach allem, was ich von George R. R. Martin gelesen habe, im Kontakt zu den beiden und so weiter. Ich bin einfach da echt auch kritisch und skeptisch, aber natürlich werden wir es weiter gucken und weiter auch besprechen.
Und versprochen, wir schwören es, A Knight of the Seven Kingdoms wird ultra geil.
Der Heckenritter kann man nicht verkacken.
Da habe ich genau das Gleiche. Das ist ein Buch, das ist abgeschlossen. Ja. Das muss.
Der Heckenritter ist eine, beziehungsweise zwei Figuren, denen es folgt. Es sind 140 Seiten pro Novelle. Das kannst du nicht verkacken. Das ist quasi fast schon in Drehbuchform.
Und es hat das Potenzial, wirklich so gut zu werden. Also so ein bisschen wie Andor oder irgendwie so sowas, weißt du, was so ein bisschen so abseits von dem Großen passiert und das auch irgendwie so mehr um die Figuren sich dreht und einfach so.
Wahrscheinlich
so
weniger Fantasy-Elemente.
Mehr Herz,
mehr Rittertum.
Die Geschichten sind fantastisch, wirklich. Also, also nicht fantastisch, meine ich großartig. Also ich bin großer Fan, großer Fanatiker, was die
Harry-Potter-Novellen angeht. George R. R. Martin war am Set und hat auch nichts Blödes geschrieben über die Serie, so wie zum Beispiel über die zweite Staffel von
House of the Dragon. Ganz im Gegenteil, genau.
Und die ersten so Screenshots, die ersten
Standbilder.
Augenblicke, Standbilder sahen auch gut aus.
Casting sieht gut aus.
Ja. Wisst ihr, was auch gut aussah?
Oh.
Der Ghoul in einer sehr großen Serie.
Sozusagen auch heiß aus. Hi, ich bin auch noch anwesend.
Hey, ich musste mich bei den letzten Themen ausschalten, aber nein.
Jetzt hast du dich wieder angemacht durch den Ghoul.
Da bin ich wieder,
Bist du rausgefallen?
Ich bin rausgefallen aus diesem Ausfall. Es geht um die Videospielverfilmung, Verserierung.
Die serielle Umsetzung
die
von...
Die serielle Adaption von der Spielreihe Fallout. Und das ist auch so eine Adaption, wo wir alle gedacht haben,
Gibt es jemanden, der nicht Fallout liebt? Also ich liebe Fallout wirklich sehr.
Ich kenne Fallout nicht, aber...
Du würdest Fallout lieben.
Du würdest
also drei...
Ganz sicher.
Ich habe sogar danach... Ich hab die Kritik zu der Serie gemacht. Und habe so ein bisschen Teil 4 kritisiert, Fallout 4.
Kann man machen.
Aber dann gab es ein bisschen Gegenwind und ich habe gesagt, komm, ich guck's nochmal an. Ich habe es tatsächlich mal angefangen zu spielen, habe nochmal 100 Stunden reingeballert. Und ich hab diesen blöden Aspekt rausgelassen hier, von wegen, eine Siedlung braucht deine Hilfe. Ich habe es vollkommen ignoriert.
Endlos-Mission,
Genau, und dann macht es schon Spaß. Ja. Also das holt dann mit der Serie nochmal richtig ab. Also das ist eine gute Ergänzung, Serie und Spiele, das ist eine gute Runde Welt.
Ich liebe New Vegas über alles.
New Vegas ist auch großartig. Ist zwar Obsidian, aber also das heißt Zabe.
Ne? Ja, aber für alle Leute, die nicht wissen, worum es in Fallout geht. Ja.
Also Fallout ist eine postfuturistische Welt, in der ein Atomschlag stattgefunden hat und die Welt dann praktisch, beziehungsweise in den USA dann überall in Brachland ist und radioaktive vor die Hunde gegangen ist und alles ist verstrahlt und Menschen leben
mutiert,
aber
in
sogenannten Sheltern. Also
Vaults.
In Bunkern. Oh mein Gott, jetzt wollte ich die deutsche Version sagen und ich habe Shelter gesagt.
Das ist das andere Spiel. Das ist das Mobiltelefonspiel.
Genau.
Shelter.
Und da geht es dann darum, dass eine Person das erste Mal nach Jahren, nachdem sie in diesem Bunker aufgewachsen ist, das erste Mal nach draußen geht.
Ja.
Und das ist
die Welt entdeckt.
Geschichte.
Aber es gibt noch zwei andere Figuren.
Genau.
Ja. Um Maximus, einen Auszubildenden der stählernen Bruderschaft.
Ein Knapper.
Er
ist ein Knapper der stählernen Bruderschaft.
Genau.
Ich kann Maximus ja gar nicht leiden. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich fand irgendwie, bin ich so gar nicht mit der Figur warm geworden. Aber er sollte auch nicht so krass sympathisch sein.
Ich mochte den Erzählstrang.
Ah, okay.
Ja. Und die dritte Figur ist ein Ghoul. namens, ich glaube nicht Bradley Sexy Cooper, Ghoul. Sondern Cooper Howard.
Sexy Ghoul, ja.
Sexy Ghoul.
Der mal Western-Star war.
Genau. Der so eine ultra-tragische
Figur ist. Der ja auch unsere Brücke zur Vorgeschichte der aktuellen Zeitlinie
ist. Genau, also das heißt, er hat die USA vor den vor diesem Atomschlag mitbekommen und hat praktisch beide Welten miterlebt.
Ja. Und ich glaube, selbst wenn man die Spielereihe nicht kennt, kann man diese Serie sehr, sehr schnell tief ins Herz schließen. Sie macht einfach unglaublich Spaß. Sie entführt dich jedes Mal in diese sehr skurrile Welt. Es ist jedes Mal so eine kleine Überraschungskiste, was sich da so als nächstes erwartet, wo es hingeht. Es ist derbe, es ist witzig, es ist unterhaltsam.
Und ich finde es, wenn man die Videospiele mag, es ist so eine werktreue Umsetzung. Also von den Themen bis über die Sets bis hin zu kleinen Gegenständen. Teilweise so Sachen, die man in den Spielen findet, siehst du da halt auch ganz klein im Hintergrund. Mhm. Das ist so toll,
das entdeckt. Das Risiko war beim ersten Trailer so ein bisschen die Befürchtung, dass es halt so ein bisschen wie Karneval aussehen wird. Also Leute kostümieren sich einfach.
Cosplay, ja. Also so schlecht ist.
Also so wie Kostümball aussieht, Leute verkleiden sich halt in dem Stil und das ist halt so, das haben ja viele Serien, gerade wenn es um so technische Sachen geht, wenn sowas wie eine Rüstung in der Stelle in Bruderschaft kommt, die halt massig ist, da brauchst du Gewicht. Ja. Und hier hast du es irgendwie gespürt. Es war eine gute Umsetzung vom Optischen her, vom Set.
Ich finde aber auch, es war so gut, dass es so ein bisschen abgetragen gewirkt hat alles, weil ich finde, oft habe ich das Problem, wenn es dann so sehr so extrem ist, also so sehr bunt oder sowas. Ja. Aber hier hatte das ja auch alles diesen abgewetzten Look und also so jetzt unabhängig von den Spielen, weil ich die eben nicht kenne, fand ich das dann auch, dass sich dieser Stil auch so auf den Schnitt und auch so mit den Musikelementen, also so mit diesen 50er-Jahre, ich weiß gar nicht, was das für eine Musikrichtung ist, so Rock, Pop, okay.
Stein- und Popularitätsmusik.
dass sich das da drin wiedergespiegelt hat. Und ich finde auch, dass dann zusätzlich so mit dieser antikapitalistischen Botschaft in der zweiten Hälfte fand ich auch gut, obwohl ne, kommt ja von Amazon. Also trotzdem kann man das loben. Und ich kam nicht umhin, manchmal etwas unbefriedigt zu sein, weil natürlich ist die Serie sehr zynisch. Mhm. Und es geht schon darum, dass Leute ihre Ideale verlieren. weil die Welt einfach kalt und hart ist.
Die Welt schleift dich quasi.
Aber trotzdem, bisher kann ich das dann auch nur befürworten, dass dann die Hauptfigur auch so ein bisschen sich selbst treu geblieben ist. Ja. Deswegen.
Das ist ein spaßiges Abenteuer.
Und auch lustig, hatte ja so noch ein paar Früchte getragen, das Ganze. Und zwar, ich glaube, die haben selber damit nicht gerechnet, dass es so erfolgreich ist und so beliebt ist, dass ja sogar Bethesda gesagt hat, okay, wir geben vielleicht ein bisschen Gas bei der Entwicklung von Fallout 5. Das dauert 10, 15 Jahre oder sowas roundabout noch
bis. Aber auf der anderen Seite, ich war gar nicht so krass überrascht, als es hieß, dass Jonathan Nolan und Lisa Joy das machen.
Stimmt,
entwickelt. Das ist auch ein Ehepaar übrigens. Ja. Jonathan Nolan ist der Bruder von Christopher Nolan und der hat ja auch sowas gemacht wie Westworld.
Die haben auch zusammen oder Filme geschrieben. Also,
Dark
Knight ist auch von den beiden.
Ich finde es jetzt auch schön, dass er so auch. Ich meine, ich hatte das Gefühl, dass er immer so in dem Schatten seines Bruders steht und der macht jetzt auch so sein eigenes Ding, bringt richtig geile Sachen nach vorne. So, hat Westworld gemacht, die erste Staffel war großartig.
Ja. Aber auch Ella,
Fallout jetzt auch.
Ella Purnell, die Hauptdarstellerin, fand ich auch absolut fantastisch.
Spricht auch in Arcane mit.
Und Kyle MacLachlan.
Und die Musik von Ramin Djawadi. Darf man auch
stimmt. Wissen. Das ist eine geile Kombi hier.
Der übrigens auch die Musik gemacht hat von Free Body Problem.
Ja, stimmt.
Und aktuell wird auch Staffel 2 gedreht. Gerade während wir hier sitzen, wird von Fallout wird in Staffel 2 geredet.
Also deshalb lasst uns zum Set gehen.
Sehr gut.
In Rüstung steigen.
Aber wo wir bei Serien.
Ist das dazu toxisch?
Wo wir bei Serienüberraschungen sind, eine Serie, die ich noch gar nicht geguckt habe, die gerade, glaube ich, sehr viele Leute überrascht ist. Ich wollte sie zumindest nochmal angesprochen haben. Ich wette, viele haben sie hier erwartet, ist Skeleton Crew, die Star Wars-Serie, die so an Goonies erinnern soll. Noch. Bitte?
Läuft aber
die läuft gerade noch, genau. Ich werde jetzt auch über die Weihnachtszeit auf jeden Fall reinschauen. Ich bin da so heiß drauf. Ich habe so viel
Gutes. Hat noch niemand gesehen?
Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und ich fand es nett.
Nett.
Ich habe auch von Fern sehr viel sehr Gutes gehört.
Ich auch.
Ich weiß auch so Squid Game, weil das kommt ja jetzt auch.
Ich bin gespannt, aber auch das könnte halt eine Überraschung werden. Aber es war für mich.
Ich glaube, Squid Game kann keine Überraschung mehr werden.
Ich fand das Ende von Squid Game halt auch noch, also nicht so rund, weil dieses. Ich will es nicht spoilern, aber es ist so, es hätte auch anders abgeschlossen sein können. Ja. Und das Aberwitzige ist ja, dass dieser Hype um Squid Game ja quasi Squid Games ausgelöst hat, mehr oder weniger in so einer Lore. Und so, habt ihr es nicht verstanden, um was es hier geht?
Meta-schlimm.
Zu dieser Staffel gab es ja auch so Presse-Events, wo die Leute auch vor dieser riesen Puppe stehen. Ich weiß nicht mehr, wie das Spiel hieß aus der einen der ersten Folgen.
Ja, wo
wo alle erschossen werden, dieses, ne?
Du darfst rennen, musst du dich so ganz
stehen. Für uns hieß das Ochs am Berg.
Ja.
Und ihr spielt, also
ihr spielt das
ein. Komm, lass mal Maze Runner werden.
Also Mr. Beast mal zur Seite geschoben, aber auch Netflix hat ja diese Show gehabt, dieses Squid Game the Show. Und ich so, sag mal, ist das euer fucking
Job? Das ist halt
so makaber.
Es ist so.
Ja.
Es ist so, wir reden das Satirische und die Kritik und leben es einfach aus.
Der damalige, also der Autor von der ersten Staffel, sorry, ich habe den Namen nicht parat von dem Squid Game Schöpfer, der hat auch, ich glaube, es ist Wang Dong-yuk, ich glaube, der hat das auch gesagt. Der meinte nach der ersten Staffel, es war so ein Krampf und so schwierig, Staffel 1 zu schreiben, dass er sich eher irgendwie selbst schaden würde, als Staffel 2 zu schreiben. Also er hat gesagt, so auf gar keinen Fall schreibt er Staffel 2. Das war so ein Krampf, das ging so, das hat so wehgetan, das war so schlimm. Und jetzt hat er halt Staffel 2 geschrieben und ich will nicht wissen, wie viel Geld da geflossen ist.
Und ich will nicht wissen, wie es ihm mental geht.
Ja.
Oder er hat sich einfach keine Mühe gegeben, dass
wir das kann eine
blöde Staffel.
Ja, fürs Geld.
Kann aber kommt jetzt halt auf Netflix ab dem 26.
Ich kann mir vorstellen, dass bei mir sowas tut, was ich so in den Weihnachtsfeiertagen so baller, wenn man dann so ein bisschen zu viel gegessen hat, so ist so, komm.
Das hat ja so einen gewissen Style gehabt.
Ja.
So einen Stil gehabt, so eine
Atmosphäre. Auch in der Zeit, also während Corona, ich finde, das hat sowas Tiger King-mäßiges.
Ja,
der Tigerkönig.
Aber was ich halt auch empfehlen kann, ist, startet am selben Tag, allerdings im Kino, Heretic, ab dem 26.12., ein A24-Film. Ich glaube, man kann da sehr unterschiedlich, wir standen doch sehr unterschiedlich dazu, ne? Ich glaube, Xenia sieht den gar nicht so positiv.
Ah, doch, ich fand den schon gut, aber ich glaube nicht so gut wie du. Also ich glaube, ich bin da so ein bisschen, aber
gestern
steht den Appeal.
Kam auch, glaube ich, deine Kritik dazu.
Genau, auf CSB, auf Cinema Strikes Back, ein Horrorfilm mit Hugh Grant in einer bösen Rolle. Oh. Ein Film über Religionen, also wirklich auch über große Religionen, Weltreligionen wie Christentum, Islam und so weiter, aber eher die gemeinsamen Ursprünge davon und zwei Figurenkonstellationen. Auf der einen Seite hat man den Religionskritiker und auf der anderen die gläubigen jungen Frauen, die da in so einem intellektuellen Duell gegeneinander antreten und dann entwickelt sich daraus so ein sehr skurriler Horrorfilm. Ich persönlich kann es empfehlen, ich mochte den. Es startet aber auch von dem Challengers-Regisseur Luca Guadagnino, der auch den neuen American Psycho macht, wie man überall lesen kann. Da wurde doch jetzt auch Austin Butler gecastet, glaube ich, als in der Hauptrolle. Ich glaube, das ist fest.
Ui.
Ich meine ja.
Ja, habe ich auch gehört.
Mal gucken, wie viele Sit-Ups der machen kann. Aufsteher der machen kann.
Aber er hat einen neuen Film gemacht. Der macht ja eh irgendwie gefühlt zwei Filme im Jahr.
Ja, genau wie Yorgos Lanthimos. Die beiden sind wirklich so
produktiv.
Maschinen.
Queer heißt der Film, der ebenfalls jetzt in Deutschland erscheint, basiert auf den Werken von William S. Burroughs. Ja, ich muss sagen, ich mochte Heretic, weil es ist schon ein sehr außergewöhnlicher Horrorfilm. Ich hätte mir gewünscht, dass das Budget ein bisschen größer ist und sich für die zweite Staffel auch mal ein paar andere Ideen da hätten einfallen lassen. Ich finde die zweite Hälfte wirklich, das entwickelt sich nicht so gut weiter, wie es anfängt. Das ist so das absolute Kurzfazit meiner Kritik. Aber
du hast Staffel gesagt.
Also, Staffel?
Ja, deswegen.
Die Hälfte, meinte ich. Ja. Die zweite Hälfte im Film entwickelt sich nicht so gut wie die erste. Ja, ist das bei Sonic 3 genauso?
Also, das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich hier heute im Podcast sitze, um über Sonic the Hedgehog, über Schall der Igel 3 zu reden. Also, ich muss kurz meine Hintergrundgeschichte mit Sonic erzählen. Sonic bedeutet mir wirklich unfassbar viel. Ich bin mit Sonic aufgewachsen. Das ist so wirklich meine Lieblingsspielreihe, so neben Super Mario. Und ich finde Sonic einfach faszinierend, weil Sonic hat ultra beschissene Spiele. Sonic hatte schon immer richtig schlechte Spiele.
What?
Ja, aber hear me out. Hear me out.
Hör mich an. Ja, hör mich an.
Die späteren Teile.
Hör mich an. Also
nicht die ersten.
Aber auch da schon. Also, Sonic war immer so ein sehr nischiges Ding, was sehr nicht einsteigungsfreundlich ist und auch im Nachhinein immer so Lala-Spiel hatte und auch wirklich im Nachhinein sehr, sehr schlecht. Aber ich finde es trotzdem so interessant, dass Sonic immer noch existiert, weil das einfach so eine coole Figur ist, die so absurd ist und eigentlich macht diese Welt von Sonic überhaupt keinen Sinn. Aber es ist trotzdem
Es ist zu Hause für mich.
Wo ist der erste Sonic-Teil ein schlechtes Spiel? Der allererste Sonic?
Nein, also, ja, aber.
Es ist ein Klassiker.
Es ist ein Klassiker, aber das zeigt ja schon mal, es gibt ja dieses erste Sonic-Level Green Hill Zone, was ja auch in jedem Spiel nochmal aufgegriffen wird, weil. Klar, das niemals ikonisch mehr da rangekommen ist. Ja. So, also wirklich so, also es ist wirklich so, das erste Spiel war gut und dann.
Und dann kam sehr, 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 sehr.
Sonic Knuckles schon ist auch noch gut.
Ja, es kam sehr aber, viel
schon. Also sogar ziemlich verwanzt alles.
Ja, aber, vor allem die 3D-Teile waren wirklich. Da waren sehr viele Wanzen, aber.
Ja,
aber
okay, auch, das Spiel, du.
Aber, nein, die sind auch teilweise wirklich einfach Schrott. Also ja, richtig ja schlecht. Die
aber ich habe trotzdem super, ganz großes Herz für Sonic Adventure 2, Sonic Heroes und auch Sonic Unleashed. Oder, also ich habe wirklich ein ganz, ganz großes Herz für Sonic und generell diese für diese gesamte Welt. Ich habe auch Sonic X früher rauf und runter geschaut. Das ist so wirklich meine Kindheitsserie gewesen. Und deswegen habe ich mich auch wahnsinnig auf Sonic 3 gefreut. Ich muss sagen, meine Beziehungen zu den Sonic-Filmen sind so lala. Ich fand den ersten Film okay, den zweiten Spiel ein bisschen besser. Und Sonic 3 ist wirklich mein Avengers Endgame. Es ist
so gut.
Es ist crazy. Es ist wirklich, da drin wird nämlich, also da werden die Ereignisse aus Shadow the Hedgehog, diesem Spiel, in dem Shadow, der dieses
der rote, ne?
Also der schwarz-rote, der ein Laborexperiment gewesen ist. Das Spiel ist so absurd, da geht es einfach darum, dass du einen Igel steuerst auf einem Motorrad, der Leute erschießt. So, und das ist diese Figur Shadow, die so absurd ist, und das wird in diesem Film perfekt eingearbeitet, wirklich, weil er wird so übercool inszeniert, wirklich. Er wird gesprochen von Keanu Reeves im Original. Stimmt. Und es ist wirklich so, dieser Film ist so drüber, ist wirklich so alles, was Sonic ist, wirklich nämlich komplett drüber sein. Also, es gibt nichts Sinn.
Kein Jim Carrey als Dr. Robotnik?
Jim Carrey ist wieder zurück in eine Doppelrolle. Er spielt nämlich auch noch Gerald Robotnik, seinen Großvater spielt er auch gleichzeitig noch.
Okay.
Und es ist, also, allein das, was ich hier sage, dieser Film nimmt sich jetzt im Gegensatz zu den ersten zwei auch nochmal eine Schippe weniger ernst und erkennt einfach an, dass Sonic wirklich eine so absurde Geschichte ist. Und streut hier wirklich so viele Figuren noch mit ein, und die Post-Credit-Scenes haben mir auch wirklich die Schuhe ausgezogen, weil ich so viel Spaß daran hatte.
Auch schön, dass du so viel, also dass das so für dich als Fan dann endlich so eine Verfilmung ist, mit der du Spaß hattest.
Es gibt doch auch, neben Dr. Robotnik gibt es auch noch, ich habe mich gerade daran erinnert, einen Dr. Kintobor, Robotnik einfach nur rückwärts geschrieben
wurde. Es ist wirklich so absurd alles, und es passt irgendwie so perfekt zusammen.
Ah nee, der heißt so. Ja. Robotnik heißt eigentlich Kintobor. Ja, so war das.
Und Dr. Eggman, also es ist auch so, generell die gesamte Welt von Sonic ist schwer zusammenzugreifen. Aber
also du empfiehlst den
Ich empfehle den wirklich sehr. Also
es ist auch eine gute Trilogie insgesamt.
Muss man die ersten zwei gesehen
haben? Ja,
also die ersten zwei, ihr müsst wirklich gar nichts gesehen haben. Es gibt auch aktuell eine Knuckles-Serie, die zu der Figur Knuckles, die kann man auf Paramount Plus gucken, die ist nicht so gut. Aber ich finde, man kann Sonic the Hedgehog 3 auch perfekt gucken, ohne die ersten zwei gesehen zu haben. Man braucht wirklich kein Wissen.
Aber es lohnt sich, Sonic einzugucken. Also ich mag das Sonic.
Der ist okay, ist okay gut.
Ja. Sonic 2 ist auch okay gut.
Nee, der ist besser. Der ist ein bisschen besser.
Ich glaube, ich fand den ersten besser.
Ja, okay.
Aber die sind beide gut.
Parten. Ja, und Teil 3 ist wirklich so.
Der klatscht.
Der klatscht. Nice. Richtig. Aber es war wirklich so crazy, weil ich, so verrückt, weil ich hatte so viel Spaß, wirklich nicht mehr. Es war wirklich so mein No Way Home. Es war als ob Andrew Garfield 5000 Mal auf mich zugesprungen kommt. War Sonic the Hedgehog 3.
Also rennt mit Überschall ins Kino
für
Sonic 3.
Bitte. Das ist unsere Sonic-Kritik hatte damals die beste Bauchbinde, die uns jemals eingefallen ist. Wir machen doch immer Bauchbinden, ne? Das war auf jeden Fall die beste.
Was stand da?
Ich habe die Kritik gemacht, dann stand da irgendwie Alper. Nicht schnell und blau, dafür schnell blau. Oh. Die ist schon gut.
Das ist eine der besseren.
Ja.
Ja. Ja.
Manchmal finde ich auch, wenn sie Bauchbinden überlegen, ne, das ist wirklich schon eine Schmach.
Das ist eine Kunst. Aber manchmal geht es so zack, genau, du weißt direkt das Perfekte.
Manchmal habe ich die Bauchbinde, bevor ich die Kritik
habe. Total.
Ich will die Kritik machen, ich habe die Bauchbinde.
Ja.
Und manchmal schicke ich die Patrick, unserem Schneider.
Guck mal.
Schicke ich die viel zu spät, weil ich wirklich mir den Kopf zermatere, was ich mache.
Ja, manchmal so unter der Dusche oder so im Bett abends habe ich eine Idee und dann bin ich so direkt aufschreiben.
Sollten wir alle mal sammeln und ranken.
Nee, ein Quiz draus machen.
Das kommt nächstes Jahr bei unserer Weihnachtsfeier.
Oh. Sehr gut. Ja, ansonsten heißt es, folgt uns auf Spotify und allen anderen Plattformen, gebt uns da positive Bewertungen. Wir wünschen euch einen wundervollen Rutsch und danken für dieses tolle Jahr. Und nächste Woche im Podcast geht's auch weiter. Wie gesagt, mit Nosferatu. Und da heißt es jetzt nur noch zu sagen, macht's gut und wiederhören.
Tschüss. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation: Xenia Popescu, Marius Stolz, Lennart Schmitz, Jonas Ressel und Alper Turfan. Aufnahme: Patrick Hochnadel, Schnitt: Lea Schimpf.
Die Funk Podcast Empfehlung.
Hallo Mama, alles gut? Passt es gerade?
Ja.
Ist gut. Ich habe dir doch davon erzählt, dass wir hier diesen Podcast über KI machen. Und denkst du, du könntest eine KI von einem echten Menschen unterscheiden?
Wenn ich jetzt eine Nachricht bekäme, meinst du?
Hi, ich bin Yves Bellinghausen. Ihr kennt mich vielleicht noch von dem Schachpodcast Gambit. Hier im Hintergrund, da hört ihr übrigens meine Mutter. Die telefoniert da gerade mit einem KI-Stimmklon, der klingt wie ich. Klappt ganz gut, oder?
Stell mal vor, eine KI würde mich so krass imitieren, dass du das gar nicht merkst. Wie würdest du das rausfinden?
Ja, gar nicht. Wenn du so gut imitiert bist, dass ich das nicht merken kann, dann werde ich es auch nicht merken.
Hahaha, funny. Das ist eine lustige Antwort.
Aha, jetzt redet also die KI mit mir.
Ja, warum pranke ich hier gerade meine Mutter mit einem KI-Stimmenklon? Weil wir einen neuen Podcast gemacht haben. Über KI. Denn in den letzten Jahren hat KI meinen Alltag komplett verändert. KI-generierte Texte, KI-generierte Bilder, KI-generierte Songs, KI-generierte Videos. Und es gibt sogar KI-generierte Stimmen. Spätestens seit ChatGPT haben, glaube ich, viele das Gefühl, etwas zu verpassen, wenn sie nicht KI nutzen. Nur, wer und was steckt hinter der größten technologischen Revolution unserer Zeit? Können wir OpenAI, der Firma hinter ChatGPT, wirklich vertrauen? Und bauen die gerade eine KI, die die Menschheit vernichten könnte? Ey, ich übertreibe nicht mal. Bei OpenAI gibt es wirklich einen heftigen Machtkampf um genau diese Frage. Ich bin in das Zentrum der KI-Entwicklung in Silicon Valley geflogen, um genau das alles herauszufinden. Und was ich da erlebt habe...
Oh, here's the cops.
Ich weiß irgendwie gar nicht, was hier abgeht.
Alright, the cops are coming right now.
Ja.
Das hört ihr in GodCode. Macht KI Drama. Ein Podcast von Funk. Von ARD und ZDF. Ab dem 21. November überall, wo es Podcasts gibt.
Das war ein Podcast von Funk.